Sag mal, Konstantin, wann bist du denn das letzte Mal so richtig im Ausland im Stadion gewesen?
Im Ausland, im Stadion. Sicherlich beim AC Milan auf alle Fälle und dann vor so, also irgendwie in die Rückrunde letzte Saison.
Und wo war das? Das war beim AC Milan,
Ja,
ja?
San Siro bin ich hier häufig, regelmäßig ein paar Mal im Jahr.
Oh, okay. Woher kommt das? Hast du da eine Affinität für? Bist du Fan?
Ja, familiär bedingt und dann irgendwann erziehungstechnisch bedingt unterstütze ich schon auch Milan, abseits
Ah,
von auch
okay.
deutschen Vereinen, aber ja, deshalb.
Erziehungstechnisch bedingt. Was heißt das denn bitte?
Ja gut, wenn man als Kind slash Jugendlicher jedes Jahr in die Nähe oder nach Mailand fährt, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht
Ja.
zweimal im Jahr. Tja, und da gab es immer nur zwei Dinge. Also erstens wurde ich da erzogen, Milan zu unterstützen, nicht Inter. Und zugleich habe ich immer eingefordert, dass wir natürlich nach Maranello fahren und uns das Ferrari-Museum anschauen, die Ferrari-Teststrecke, die es dort gibt und alles, was dort zu sehen war. Das wurde auch jedes Jahr gemacht. Ich habe dann wahlweise Milan-Trikots oder Ferrari hier Fanwear getragen, Formel 1-Fanwear.
Okay, dann können wir natürlich direkt hier in die Vollen gehen. Erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zur nächsten Folge der Schwarz-Gelben Runde. Ich begrüße den Gast Konstantin Eckner, der anscheinend ein Die-Hard-Milan-Supporter ist. Das wusste ich natürlich nicht, sonst hätte ich ihn eventuell gar nicht eingeladen.
So
Nein,
schlimm ist es nicht,
nein, nein, nein.
aber man wächst ja mit
Aber
gewissen Dingen
ja.
auf, ne? Leute wachsen
Ja,
am Borsigplatz auf und sagen, okay, ich kann nur schwarz-gelb beerdigt werden.
absolut. Und das ist natürlich auch die einzig richtige Alternative, die es gibt. Ja? Also eigentlich müsste es rund um den Borsigplatz ganz viele Friedhöfe geben. Nein, ist natürlich nicht so. Aber das ist ja interessant, dass du auch so eine Italien-Affinität hast. Das wissen die Leute ja, die hier regelmäßig reinschauen, dass das bei mir auch so ist. Und ich weiß gar nicht, was für ein Jahrgang du genau bist. Bei mir war natürlich die WM 90 absolutes Highlight. Jetzt gibt es ja diese neuen letzten Adidas-Trikots von der Nationalmannschaft gestern veröffentlicht, ja. Und ich muss sagen, absolut geil. Also ich finde sie absolut geil.
Ist vor meiner Zeit, stimmt. Also die erste WM, ich habe vor kurzem in meinem Podcast schon noch eine Fußball darüber gesprochen, die erste WM, die ich so wirklich wahrgenommen habe, war die 2002. Also
Oh,
98 durfte ich noch nicht so anschauen, habe ich da auch erklärt. Also ich habe 98 durfte ich nicht anschauen, als Deutschland gegen Kroatien ausgeschieden ist. Ich habe dann am nächsten Tag erfahren, dass Christian Wörns die rote Karte gesehen hat und dass man im Viertelfinale mit 0-3 ausgeschieden ist gegen Schuka und Company. 2002 war die erste, die ich richtig verfolgt habe. Da habe ich auch noch alles, da habe ich den WM-Ball. Ich habe den sogar, glaube ich, zweimal oder so, weil einmal so kaputt gegangen bei uns im Garten. In jedem Fall. Ja, aber natürlich, ich habe mehr oder weniger dann über YouTube aufgeholt. Also das Spiel Deutschland gegen Niederlande mit der Mammutleistung von
oh, ja.
Klinsmann in
Ja.
1990 habe ich natürlich angeschaut und dem Bremen-Tor zum 2-0, aber eben dann auf YouTube. Also das ist ja, oder auf irgendeiner Plattform wahrscheinlich, keine Ahnung. Man kann es ja mittlerweile irgendwie raussuchen. Gibt ja auch die andere Plattform, wo so die historischen Spiele irgendwie auffindbar sind. Aber du hast recht, ja, das Design entspricht dann eher so dem Style von damals. Ist ja so eine Sache, Sascha, ne? Also es ist eh alles sehr viel Vintage. Überall, habe ich das Gefühl. Es ist immer wieder, auch in der Fashion, ist immer wieder alles Vintage.
Ja, aber wenn ich jetzt überlege, diese Trikots vom AC Milan mit Motta vorne drauf, die müssten dir doch sehr gut gefallen mit der Ära Gullit, Rijkaard, Van Basten.
Das habe ich nicht. Ich muss das gucken. Also Milan hatte jetzt vor kurzem auch mal Retro rausgebracht. Auch wieder 95 so. Da gab es ja auch die Opel-Trikots, falls du dich an die
Ja.
erinnern kannst. Mit Opel drauf war ja Bayern, hat, glaube ich, auch Opel. Milan hatte Opel irgendwie, diesen ganz nice. Beim BVB habe ich mein ältestes Trikot ist Rosicki.
Oh.
Langarm. Ist leider nicht mehr im besten Zustand, habe ich eventuell sehr viele Trainingseinheiten damit absolviert. Auch,
Ja,
weißt du,
okay.
auf Kunstrasen zuweilen, weil Trainingsplätze auch im Jugendbereich sind ja gerne mal Kunstrasen. Einmal drüber gekrätscht, ist natürlich das Trikot nicht mehr ganz so im guten Zustand. Aber ja, Rosicki Langarm war auf alle Fälle meine Wintertrainingsbekleidung, doch für 2 Saisons mindestens. Bis man dann auswächst, ne? Das ist immer das Problem. So, die Jugend oder sowas wächst da raus.
Ja, ich habe das Glück, dass eigentlich alle Trikots, die ich besitze, schon im Jugendlichen oder Erwachsenenalter von mir gekauft wurden. Das heißt, ich habe da nicht das Problem, dass ich rausgewachsen bin. Also aktuell habe ich im Bauchbereich das Problem, dass ich rauswachse, aber das ist ein anderes Thema. Also
Darüber reden wir
kommst du auch
hin.
noch,
Darüber
kommst
reden
du auch
wir
noch
nicht.
hin.
Deswegen ist ja
Nein.
alles, deswegen ist ja auch brustabwärts gar nicht sichtbar.
Ja, genau. Ich habe das auch hier schön verdeckt sozusagen und schneide das dann hinterher noch raus.
Ich kann mich auch
Aber
erinnern bei Trikots
ja.
noch. Ich habe mal von den Kollegen von Focus, hatten die mir mal irgendwie zum Geburtstag oder so, also, oder vielleicht zum Jahresende, ne, irgendwie so, hatten die mir mir ein Trikot geschenkt. Und weil ich immer mal schwärmend über Mkhitaryan erzählt hatte, hatten die dann einfach straight up Mkhitaryan mir geschenkt. Aber in schwarz, was ja bei den BVB-Trikots immer das Ding ist. Die gelben kannst du eigentlich fast nur ins Stadion anziehen. Weil, also ich weiß nicht, wer privat gelb trägt. Das ist schon ein bisschen, also gerade als Mann ist ein bisschen crazy. Aber die schwarzen sind ja fast schon so Straßenlook.
Ja, das stimmt. Und hier beim BVB gibt es ja die große Diskussion, weil das Auswärtstrikot jetzt, sage ich mal, wird nicht in die Top 3 der ewigen Bestenliste der BVB-Trikots kommen, dass es entweder schwarz oder gelb sein soll. Ja, und das mag ich eigentlich schon. Ja, das ist alles heutzutage mit der Mode natürlich eine andere Nummer. Ich bin gespannt, wie das deutsche Auswärtstrikot aussehen wird. Also es könnte natürlich völlig crazy sein, wenn man überlegt, wie das letzte ausgesehen hat. Ne? Also das ist ja dann mehr so ein Mode-Accessoire. Habe ich auch schon oft drüber diskutiert mit den Kollegen aus der Fußballszene. Aber apropos Klamotten, ne, da kann ich da eine Story erzählen von Ursula, die gestern bei mir war, um das Spiel zu gucken, ja, und ihr fiel dann hinterher auf, die hatte so eine lange Leggings an, so eine lange Radlerhose, sage ich mal, ja, und dann wollte sie hinterher ihr Handy in die Tasche stecken und ihr fiel auf, sie hat da gar keine Tasche. Und es lag daran, weil die Tasche innen war. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du eine Hose einfach falsch rum angezogen hast?
Hose? Nein. Also das Einzige, was mir passiert ist jemals, aber da war ich noch, also da war ich vielleicht 6 oder so, war, dass ich Schuhe ausverlassen hatte und hatte noch die Pantoffeln an, die man im Klassenzimmer getragen hat. Da ich die auf der Straße an. Weißt du, warte mal, irgendwas ist ja komisch. Also ja, so in der Grundschule, also bei uns war das sowieso, dass man irgendwie Pantoffeln hatte, anstatt jetzt die Straßenschuhe, die wurden eben draußen abgestellt. Und dann gehe ich eben raus auf die Straße und merke, oh verdammt. Das habe ich mir bis heute gemerkt, dass es ein bisschen weird war. Aber ja. Hose falsch rum, nein. Also ist natürlich bei Leggings vielleicht einfacher als jetzt bei klassischen Jeans oder so.
Ja, also wenn du die Jeans falsch rum anziehst, dann muss ja schon einiges schief gelaufen sein. Ne?
Dann ist es 3 Uhr nachts wahrscheinlich. Oder?
Ja, genau. Aber ja, genau, da gibt es doch diesen Spruch irgendwie, wenn du auf einer Party warst, wo ist meine Hose, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, genau.
Gut, es gab aber auch schon den Spruch, ja, wir sind ja unter uns, ne? Es gibt ja bei, du bist ja auch bei Dein als Kommentator, da gibt ja manchmal so Remote-Übertragungen.
Ja.
Also zumindest hat es immer mal, also nicht bei allen Sendern, bei manchen Sendern setzen da mehr drauf, ne, aus natürlich auch ökonomischen Gründen, ökologischen vielleicht auch, ne, weniger Anfahrt und so weiter, macht euch hier alles ein bisschen flexibler. Ich hatte auch mal eine Übertragung, da war ich auch, war von zu Hause, war mitten im Hochsommer, also bei mir Dachgeschoss hier, kannst keinen Ventilator einstellen, weil es macht ja Hintergrundgeräusche und da war es vielleicht 35 Grad. Ich saß natürlich da, ich bin ehrlich, ich saß da nur in Unterhose da, also ein T-Shirt und Unterhose, ne, weil ich da, warum? Ist ja egal, mich sieht ja eh keiner, ne? Und da gab es noch ein Übertragungsproblem am Anfang, im ersten, weiß nicht, erst 10 Minuten oder sowas und da konnte ich erst nicht richtig rein und da musste man irgendwas noch fixen, bevor ich dann richtig loslegen konnte. Es war ein bisschen blöd und ich habe mit einem Kollegen getextet vorher und habe gesagt, toll, und dafür hätte ich mir jetzt wohl eine Hose anziehen sollen.
Ja. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Also ich merke, du passt genau in dieses Format. Ja, das ist eigentlich perfekt. Ne? Und was mir auch erzählt wurde gestern, sie hat im Unterricht, weil sie ist Lehrerin, Ursula ist Lehrerin, hat sie Kinder erwischt, die hatten eine Switch an. Unterm Tisch, ja, haben die einfach eine Switch angemacht. Also da frage ich mich auch, was ist mit den Kindern los? Ja, also es gibt's eigentlich gar nicht. Und, das muss ich auf jeden Fall noch erzählen, bevor wir gleich durchstarten dann, weil wir sprechen natürlich, ja, es soll ja angeblich ein Podcast sein zu Borussia Dortmund, wir sprechen über Borussia Dortmund, auch wenn das nach dem Spiel gestern nicht so viel Spaß machen könnte. Aber ein Freund von mir, der Dennis, der ist gerade in Budapest und der wird heute Abend zu einem absoluten Klassiker ins Stadion gehen. Und das war eigentlich auch meine Frage, wann du das letzte Mal im Ausland im Stadion gewesen bist. Und er geht zum Klassiker Ferencváros gegen Ludogorets Razgrad aus Bulgarien. Er ist gerade in Budapest und macht da einen City-Trip und findet es auch relativ gut da. Ich hatte ihm empfohlen, da mal hinzufliegen, weil das eine coole Stadt ist. Warst du auch schon mal bei so einem absoluten Klassiker des osteuropäischen Fußballs?
Ich habe schon mal ein bisschen Stadionhopping gemacht in Tschechien zum Beispiel, wo ich dann teilweise gar nicht wusste, wer überhaupt spielt. Das ist ganz witzig gewesen, aber ansonsten weniger. Ich meine, ich war schon häufiger in Budapest, aber irgendwie da sind wir nie zum Fußball gegangen, fällt mir gerade auf. Und ansonsten, also ich war in der Türkei, aber eben bei den großen Spielen, bei Beşiktaş war es schon bei großen Spielen gewesen.
Oh, okay. Und wie ist es da?
Also ich meine, also wenn ich mir das Lustige ist, wenn ich mir einen Vollbart stehen lasse und 2 Wochen in der Türkei bin, bin ich meistens so braun und so vollbärtig, dass ich dann gar nicht mehr so auffalle. Wenn ich nicht den Mund aufmache, ist das Ding, ne? Das ist immer das Thema. Nicht den Mund aufmachen, ansonsten fällt es da auf. Was macht denn der Ausländer hier? Aber ist natürlich crazy. Gerade ich war im alten Stadion von Beşiktaş. Das war ja in diesem, vielleicht waren ein paar in Istanbul mal gewesen, es war ja in diesem riesengroßen Kreisverkehr, in dieser, weiß nicht, fünfspurigen, sechsspurigen Schnellstraße. Und da war innen drin das Stadion. Also schon allein das Hinlaufen war krass gewesen. Und natürlich auch die Stimmung dort auch. Ähnlich wie auch bei Galatasaray und so weiter. Und ja, macht Spaß. Ich meine, wenn man da nicht ganz so jetzt mittendrin ist, vielleicht bei den absoluten Hardcore-Ultras und dann voll involviert ist, dann ist das schon ganz lustig. Ist aber in Italien ja auch so. Ich war zum Beispiel auch schon bei Bergamo, Atalanta, bevor die Stadion renoviert haben. Ist ja mittlerweile ein bisschen anders.
Ja,
New Balance
auch.
Arena.
Auch, ja.
Gewiss Stadion damals, oder gewiss Stadium. Und auch läufst du hin, läufst nochmal mit drei Pizzerias vorbei. Und stehst dann plötzlich irgendwie im Auswärtsblock und ohne Überdachung und es regnet und das ist schon mega nice. Oder auch Hellas Verona hat auch so richtig altes Stadion mit riesen Laufbahnen.
Oh ja, das ist wirklich auch die letzte Rotz-Arena. Also wirklich. Ja.
Da auch nie die guten Klamotten anziehen. Das ist immer wichtig. Ich denke immer so, ich ziehe mal alte Jeans an, weil es kann sein, dass du wirklich so auf dem letzten Schalensitz dieser Welt sitzt, der noch nie gereinigt wurde seit 1945. Und entsprechend, ja, lieber ein bisschen zurückhalten und da nicht die besten Sachen anziehen. Im San Siro ist auch immer wichtig, keine großen Taschen mitnehmen, weil das sind die engsten Sitze, die es gibt, meines Erachtens. Also du sitzt ja meistens so.
Ja, du hast ja jetzt Glück, ja, als Milan-Fan, 2031 soll das neue Stadion fertig sein. Sie haben jetzt ungefähr zwei Jahre gebraucht, damit Inter und Milan das Stadionareal kaufen können. Ja, und bist du ein bisschen traurig, weil San Siro ist natürlich schon ein legendäres Stadion, aber es ist auch echt in die Jahre gekommen.
Es ist in Jahre gekommen, es ist aber auch, ich mag ja die alten Stadien. Ich bin ja manchmal Rote Erde und denke immer so, eigentlich ganz nice hier. Und ich bin auch manchmal in alten Stadien schon gewesen, so, ich weiß nicht, ob du es kennst, in Mönchengladbach, Grenzlandstadion, so richtig altes Stadion, nur eine überdachte Tribüne, oldschool, ne?
Ja.
Ich habe auch vor kurzem wie gesagt, da war ich doch sehr, sehr jung, aber Bökelberg habe ich natürlich trotzdem noch so ein bisschen die Highlights manchmal gesehen bei RAN, ne, damals. Und da denke ich mir so, Bökelberg war auch eigentlich ein cooles Stadion, ne? Viel, weil es hat eben Charakter im Vergleich jetzt zu den neuen Stadien, wie die sehen halt irgendwie identisch aus.
Also letzte Woche war ja Lisa Tellers hier zu Gast, die, glaube ich, gerne mal auf dem Bökelberg gewesen wäre. Ja? Mhm. Hat jetzt nicht geklappt, weil sie zwei, drei Jährchen zu jung ist. Also kann sein, dass sie es, ich weiß gar nicht, wann es abgerissen wurde, aber wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, dass das neue Stadion von 2005 ist oder so. Ja, vielleicht hat sie es dann noch mitbekommen, wenn sie ganz, ganz jung war. Aber ich war einmal im Bökelberg, weil ich da immer mal hin wollte, fand das auch cool. Mhm. Das war ein Spiel gegen Freiburg, das muss Ende der 90er Jahre oder sowas gewesen sein. 0-0. Allerletztes Drecksspiel, also hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber die hatten ja auf der Gegentribüne, gegenüber von der Haupttribüne, die ja überdacht war, sonst war ja alles ohne Dach, hatten die nur Stehplätze, wenn ich mich recht entsinne. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Also ich glaube, dass da generell dann die Atmosphäre bei so richtig hitzigen Spielen, die haben ja dann auch in den 90ern mit so Stefan Effenberg, Martin Dahlin und so weiter, haben ja auch Europapokal gespielt. Also ich glaube, dass das richtig geil gewesen sein muss und dass das richtig Spaß gemacht hat. Du hast ja vorher gesagt, du musst irgendwann da mal ein Auto abholen und so, ne? Also hast gleich noch einen Termin und deswegen dürfen wir jetzt nicht zu sehr abschweifen. Ich habe aber noch eine Frage vorab an dich bekommen.
Ja.
Und zwar möchte ich die gerne stellen, weil die auch nichts mit Fußball zu tun hat. Du kennst dich im Bereich Geschichte sehr gut aus, ja, wurde mir zugetragen, ja. Und jemand, der sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, wer da Gast ist, der hat geschrieben, er würde gerne wissen, und da bin ich jetzt sehr gespannt, wenn du zu einem historischen Ereignis reisen könntest, um live dabei zu sein, welches Ereignis wäre das? Ich für mich weiß ganz genau, welches das bei mir wäre. Ich bin sehr gespannt, welches das bei dir ist.
Ich glaube, die Leute kommen darauf, weil ich habe irgendwie auf ein paar Social-Media-Kanälen habe ich stehen, dass ich ja einen Doktortitel in Geschichte habe. Abgeschlossen an der University of St. Andrews und in Berkeley. Und ja, ich habe mich aber damals da ja sehr viel mit Zeitgeschichte beschäftigt. Also meine Doktorarbeit handelt ja von der Asyldebatte in den 80er Jahren der Ära Kohl. Also sehr, sehr Neuzeit. Ich schaue mir ja immer gerne so die ersten Fotografien an, die es überhaupt gibt, zum Beispiel so aus der Wildwestzeit in den USA oder die ersten Präsidentenfotos und so weiter, weil da kann man sich ja mal hineinversetzen, wie es ungefähr damals aussah. Aber eigentlich wäre ich sehr gerne mal dort dabei, wo es keine wirklichen guten bildlichen Überlieferungen gibt oder wenige nur und sehr abstrakte bildliche Überlieferungen, also beispielsweise irgendwie die Ermordung Cäsars zum Beispiel so. Weil ich einfach und aber auch nicht nur dort bei dem Event, sondern auch drumherum, weil ich natürlich schon immer gerne mal wissen würde, wie war es wirklich jetzt in ne, zum Beispiel im Rom oder nicht nur in Rom, auch in Thrakien oder so, in den einzelnen Provinzen des Römischen Reiches. Wie war es da eigentlich wirklich? Also wie haben die Menschen da wirklich gelebt? Ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht warum, habe ich mal darüber nachgedacht, wie haben die Leute eigentlich damals geschlafen? Haben die eigentlich auch so 8 Stunden durchgeschlafen oder mussten die mal aufstehen, als da irgendwie draußen jemand irgendwie an der Tür stand? Also haben die sich auch nochmal zugedeckt wie wir? Es gibt natürlich gewisse Überlieferungen, aber es ist alles sehr abstrakt und nicht ganz eindeutig. Insofern würde ich gerne in die Zeit zurückreisen, von der wir sehr, sehr wenig wissen. Gerade so über das alltägliche Leben. Wir wissen vielleicht ungefähr, was bei gewissen großen Events passiert ist, also großen Ereignissen, Ernennungen von Kaisern und gewissen Schlachten. Aber was ist eigentlich so im mondänen Leben passiert, von alltäglichen Thrakern zum Beispiel? Ja, einfach so im Nirvana, in der Provinz, wie man sagen würde. Das würde mich sehr interessieren.
Ich würde sehr gerne reisen ins Jahr 1989, weil ich dieses Ende des Kalten Krieges sehr, sehr spannend und interessant finde. Und ich ja nie in der DDR war. Also ich war in Ostdeutschland, aber ich war nie in der DDR, weil ich noch zu klein war. Und mich würde interessieren, das zu sehen, wie das da ablief, wie die Stimmung der Menschen war, auch mit diesem Gefühl, da verändert sich auch gerade etwas. Und natürlich gibt es da ganz viele Bilder davon, ist ja kein Problem. Kannst du alles bei YouTube nachgucken, ja. Auch die Reden dann und ja, es können jetzt alle ausreisen und bla bla bla. Aber das mitzuerleben, wie die Leute dann die Mauer einreißen und wie sie dann über die Grenze fahren und diese Freude bei den Menschen, das würde ich gerne mal miterleben, wie die Stimmung da war. Aber auch generell so diese Zeit finde ich halt total spannend. Ich meine, ich bin Jahrgang 80. Das heißt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das so interessant finde, weil das natürlich eine Phase war, wo man als Kind zwischen, ich sag mal, 0 und 10 Jahren die Dinge zwar gesehen hat, aber nicht verstanden hat. Ja, also was bedeutet das, dass da jetzt die Mauer fällt? Das verstehst du ja mit 9 Jahren überhaupt nicht. Aber das finde ich so interessant und spannend, wie das damals gewesen ist. Das hätte ich gerne mal gesehen. Aber ich kann auch deine Herangehensweise verstehen, weil du natürlich recht hast. Der Alltag, wie lief der? Ja, also ganz abstruses Beispiel. Wie haben die Sachen gelagert? Ja, also sie hatten ja keine Kühlschränke damals. Ja. Also wie haben die Sachen gelagert? Ne? Also das würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie solche Dinge da funktioniert haben. Das ist schon sehr, sehr spannend. Jetzt gibt's natürlich
wir haben auch über alltägliche Dinge nachgedacht. Übrigens nur ganz kurz, ich unterbreche, als du 1989 gesagt hast, habe ich gedacht, jetzt will der zum DFB-Pokalfinale mit Nobby Dicke ins Olympiastadion zurückfahren.
Ja, da würde ich natürlich auch hin, aber trotzdem, nein.
Sag ja nur, bei 1989 BVB, da gibt es da so ein Event, was heraussticht zumindest.
Nein. Also klassischer 4-1-Sieg. Sportliches Event, da gibt es viele. Also ich hätte zum Beispiel gerne das Team 92 in Barcelona gesehen. Ja, sportlich betrachtet. Also das würde mich zum Beispiel reizen. Aber so historisch, rein historisch gesehen, finde ich, ist das eine spannende Zeit, weil da es so begonnen hat, dass ganz Europa sich ja verändert hat. Also das, irgendwann waren die Grenzen überall auf, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. So, jetzt haben wir schon sehr lange vorgeplänkelt und es gibt einen ganz, ganz harten Cut. Weil historisch war das nicht, was Borussia Dortmund da gestern in Manchester geboten hat. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Wie hast du das Spiel von Borussia Dortmund erlebt? Insbesondere, wenn wir auch auf die Anfangsaufstellung schauen, wo viele ja dann gesagt haben und mir auch geschrieben haben, wow, das ist ja vielleicht sogar die Aufstellung, die wir sehen wollten als Fans. Endlich mal ein bisschen mutiger von Niko Kovac gegen eine große Mannschaft, zumindest nominell. Ja, taktisch ist das immer noch eine andere Geschichte. Dazu auch erzählt natürlich Spielverlagerung.de, das ist ja mit auch dein Kind. Du hast diese Seite mit auf den Weg gebracht und wir gehen gleich ganz tief auch in das Thema Taktik. Aber zunächst mal wollen wir über dieses Spiel an sich sprechen. Wie hast du es wahrgenommen?
Genau, also es gab ja in der Diskussion vorher, inwieweit dann vielleicht Kovac wieder auf Dreier-Mittelfeld setzt mit vielleicht 2 Angreifern, also beispielsweise Guirassy und Adeyemi, was ja so eine Kombination ist, die auch gegen die Bayern zum Einsatz kam und dann vielleicht Bayer oder Brandt so als Joker und eben dritten Mittelfeldspieler wäre sicherlich denkbar gewesen. War ja dann nicht der Fall, was mich erstmal positiv überrascht hat. Und mich hat eigentlich auch positiv überrascht, wie der BVB so die ersten, bis jetzt, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, die ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten gespielt hat. Also im Punkt Pressing war ja doch dieses 2-3 Pressing vorne, also mit Metscher und Sabitzer war man sehr hoch stehen, hat wirklich so versucht, Manchester City so ein bisschen reinzulocken. Gab ja zum Beispiel diesen einen Ballgewinn von Metscher gegen Guardiol, als Guardiol durchstecken wollte mit dem Pass und wurde abgefangen direkt. Also es sah ganz gut aus dahingehend. Aber leider, und das ist so ein Phänomen, was man natürlich gerne mal hat, wenn man eine Underdog-Mannschaft mit einem gewissen Matchplan sieht gegen ein überlegenes Team, nach 10, 15 Minuten geht es ja meistens dahin. Also wenn der erste Punch weg ist, wenn die erste Intensität so ein bisschen nachlässt. Und es war schon der Fall, auch beim BVB. Und natürlich ist man in einer Underdog-Situation aufgrund der Qualität. Und zumal letzte Saison war Manchester City nicht so stark. Die haben sehr viele Gegentore kassiert, waren sehr lasch teilweise in der Restverteidigung. Dieses Jahr sind sie wieder richtig gut dabei und könnten auch englischer Meister werden. Also Liverpool struggelt ja ein Stück weit. Arsenal, Manchester City stehen so ein bisschen oben drüber. Es könnte ein Dreikampf werden, aber Manchester City ist auf alle Fälle am Start, weil sie auch zum Beispiel die Probleme mit Rodri, der ist ja weiterhin ständig verletzt oder angeschlagen nach diesem Kreuzbandriss, weil sie das jetzt kompensieren können mit Gonzalez. Aber der BVB hat eben dann nach 15 Minuten, oder lass mich lügen, ne, müsst ihr jetzt mal nachschauen, wann die Tore gefallen sind, etc., ein Stück weit nachgelassen. Und als man dann flach verteidigen musste, eine flache 5 hatte, also als dann auch Svensson und Riason tief standen und quasi an der Abseitslinie postiert waren, dann war es mehr oder weniger um BVB geschehen. Es war aber auch klar aus meiner Sicht, weil gegen Doku zum Beispiel hast du eben auf der Außenbahn, wenn der mit Tempo an dich anläuft, hast du eigentlich fast keine Chance, den zu verteidigen. Und du musst eigentlich früh stören, und das frühe Stören hätte man durchziehen müssen, hat man leider nicht geschafft, weil Manchester City sich dann 2-3 Mal gegen das Pressing befreien konnte, und dann hat der BVB sich auch vielleicht intuitiv dazu entschieden, ja, wir stehen jetzt doch wieder ein bisschen tiefer. Und dann kamen natürlich kleinere Fehler hinzu. Also Foden hat 2 Fernschusstore erzielt. Beim ersten sage ich noch, okay, man wird vielleicht falsch erwischt. Muss aber eigentlich wissen, dass Foden der Fernschütze in der Premier League ist. Also da gab es Saisons, da hat er mit Abstand die meisten Distanzschüsse versucht. Klar, der trifft dann von 90 vielleicht 8 oder so, aber er trifft's und er macht's und er darf. Also Guardiola wird nie zu Foden sagen, ja, du darfst jetzt nicht aus der Ferne schießen. Nee, der darf das. Während es vielleicht andere nicht unbedingt dürfen, aber Foden darf da abziehen. Und eben sich beim 1-0 oder beim 0-1 aus Dortmunder Sicht zurückfallen zu lassen, in Person von Schlotterbeck, eben nicht die smarteste Idee. Klar, man hat vielleicht intuitiv gedacht, ey, da kommt jetzt ein Schnittstellenpass. Aber Foden zieht eben aus der Distanz ab, also muss man eigentlich voll draufgehen. Das waren so kleinere Fehler, die noch hinzukamen. Und ja, natürlich ist dann der Geschmack bei den BVB-Fans, ich habe es ja gestern Abend auch gelesen, auch unter deinem Post zum Beispiel auf X, ist natürlich der Geschmack beim BVB-Fans sehr bitter. Die denken dann, wir wurden hier ganz schön hergespielt. Und natürlich bleibt dann so ein Stück weit vielleicht auch dieses Gefühl über, weil man eben phasenweise tief stand und keinen richtigen Zugriff hatte auf Citys Offensive.
Du hast jetzt von der flachen 5 gesprochen, wo die beiden Außenverteidiger dann auch relativ tief standen auf der Abseitslinie. Dann frage ich mich, woher kommt das? Kommt das von der Qualität des Gegners dann auch im Ballbesitz mit der überragenden Technik einzelner Spieler, die die haben, dass man dann ein bisschen ängstlich wird und so tief steht? Weil das sind ja durchaus aggressive Spieler im Zweikampf, Riason und Svensson. Da könnte ich ja erwarten, dass sie ein paar Meter höher stehen zumindest, damit City es nicht ganz so einfach hat. Weil es sah, ich sag mal so, zwischen der 10. und dann 45. Minute, wenn wir nur über die erste Hälfte sprechen, so leicht aus für Manchester City.
Ja, das ist natürlich ultra starkes Tempo gewesen. Und die haben das Pressing ein paar Mal gebrochen vom BVB dann nach und nach. Am Anfang hat der BVB schon Erfolg gehabt, ne? Also 2-3 Ballgewinne oder auch mal so einfach Gegner festgemacht. Es gab ja auch immer wieder über das Spiel hinweg mal so Situationen. Auch dann zum Ende der ersten Halbzeit zum Beispiel, als man plötzlich als Adeyemi diese eine Chance hatte und da so ein bisschen Ball schlägt im Strafraum, als man mal City festmachen konnte an der eigenen Torlinie oder an der eigenen Torauslinie zumindest. Aber als dann City ein paar Mal BVB durchspielen konnte, waren dann Svensson zum Beispiel auf seiner Seite, war ihm dann nicht mehr in Position. Und dann war plötzlich Benzebaini auf der Außenbahn gegen Savinho, und das wollte man sicherlich vermeiden. Und da hat auch Svensson gesagt, ich kann mich jetzt nicht ständig hier überspielen lassen. Und dann haben die Außen jemand, der dann ins 1 gegen 1 geht gegen unseren Halbverteidiger. Und das zieht dann alles auseinander hinten. Und deshalb lässt man sich dann eher zurückfallen, steht dann tief und sichert erstmal ab. Nur das Problem ist, der BVB ist ja in dieser Saison doch defensiv stärker als es in den Vorjahren. Also gerade auch in der Bundesliga, solche Spiele wie gegen Augsburg hätte man wahrscheinlich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren nicht über Zeit gebracht, sondern hätte man easy 1-1 gespielt. Wenn nicht am Ende sogar noch 1-2 verloren. Also ich habe ja doch viele BVB-Spiele gesehen. Also man führt 1-0 und hin raus steht man dann da wie der größte Depp der Bundesliga, weil man dann irgendwie noch 2 Tore kassiert in der 88. und 90. oder so. BVB-Fans werden sich sicherlich erinnern oder es nicht mehr tun, weil sie es verdrängt haben, aber es war echt so.
Hör bloß auf.
Ja. Genau, also auch im Signal Iduna Park war das ja teilweise der Fall. Ne? Also man hat da zu Hause Westfalenstadion teilweise noch Siege hergeschenkt in den letzten Jahren, was ja dann, wo die Leute auch nur noch pfeifend oder abwinkend nach Hause gegangen sind. Aber in jedem Fall, man ist defensiv stärker dieses Jahr, ganz klar, sieht man. Aber man ist vor allem stärker, wenn man ein bisschen nach vorn verteidigt. Man ist in der Restverteidigung gegen den durchschnittlichen Bundesligisten sicherlich kompetent. Also ein Schlotterbeck, Anton, die können natürlich einiges rausköpfen, wenn dann die Flanken kommen von außen. Aber jetzt, wenn der Gegner flach spielt und schnell spielt wie Manchester City, dann muss man eher aggressiv verteidigen. Aber ja, wenn ich dann ein paar Mal überspielt werde, dann habe ich irgendwie ein bisschen Angst und denke dann, boah, ich kann mich jetzt, das kann ich auch nicht machen. Ja, und dann lasse ich mich erstmal zurückfallen. Aber wenn man eben hinten steht, flach mit der 5 und dann nach vorn schieben muss, der BVB nicht so stark, weil man hat es mehrfach gesehen. City kombiniert sich nach vorn über Foden, über Doku auf der linken Seite, über wen auch immer. Oder auch Haaland lässt sich zurückfallen und da wird der Ball prallen gelassen und die Dortmunder stehen einfach hinten an der letzten Linie und rücken viel zu spät raus. Wenn sie rausrücken, ist schon viel zu spät, weil dann wird schon der nächste Pass gespielt und man ist komplett raus aus der Situation. Tja, das ist aber natürlich auch ein Qualitätsunterschied und Manchester City hat das Pressing gut neutralisieren können, was der BVB dort an den Tag gelegt hat. Ein Tag zuvor im Übrigen, Bayern München hat ja doch in dieser ersten Halbzeit zumindest sehr, sehr starkes Pressing gespielt gegen Paris Saint-Germain. Du hast aber eben da zum Beispiel einen Upamecano, oder Upamecano, wie viele sagen, der da nicht nur rausrückt, sondern der so eine brutale Pressingstärke damit bringt. Die hast du natürlich beim BVB vielleicht noch mit Matcher zuweilen oder so, aber du hast die vielleicht individuell nicht ganz so wie zum Beispiel im FC Bayern momentan. Man muss mit der Realität leben, dass eben der Kader gut ist, aber nicht super gut und es ein paar Spieler gibt, die gute Pressingspieler sind, aber eben nicht sehr gute Pressingspieler. Und gegen City wird sowas dann eben offengelegt.
Also sprich, der Qualitätsunterschied zwischen Manchester City und Borussia Dortmund ist einfach noch zu groß. Wann hast du gemerkt, als du das Spiel dann gestern gesehen hast, dass das für Borussia Dortmund nichts geben wird? Weil man bekommt ja dann auch aus taktischer Hinsicht irgendwann ein Gefühl dafür, dass das nicht klappen wird.
Ja, also ich meine, bis zum 0-1, was ja auch wirklich ein guter Schuss war, Reinders hat vorgelegt, auch der Pass da viel zu einfach. Bis dahin hatte ich gedacht, eventuell, wenn der BVB es 0-0 hält bis zur Halbzeit, mal sehen. Also es kann schon interessant werden. Bei City, auch in dieser Saison, viel weniger als letzte Saison, hattest du die Neigung, also wenn wir kein Tor erzielen, die sind auch gut dafür, mal irgendeinen Treffer zu kassieren. Man hat es ja auch gesehen. Also es ist nicht so, dass die komplett stabil stehen hinten. Das war letztes Jahr das große Problem. City hatte 20 Torchancen gefühlt in der ersten Halbzeit, macht kein Tor gegen ein x-beliebigen Premier League Team und dann kassieren die plötzlich eins. Weil das ist, City definiert sich schon mehr über den Offensivdrang und wir dominieren über Ballbesitz und drücken den Gegner relativ stark rein. Aber als dann das erste Tor fiel und als ich auch gesehen habe, wie dann doch der BVB sehr tief steht und dann nicht mehr so richtig nach vorn rausschießt mit einzelnen Verteidigern oder das einzelne Verteidiger quasi Jump machen, wie man sagt, also nach vorn springen dann, als das nicht mehr geschehen ist und als 0-1 stand, hatte ich schon so meine Bedenken gehabt. Als dann auch plötzlich haufenweise Bälle ja scharf in den Strafraum reinkamen. Ist ja auch so eine City-Komponente unter Guardiola. Darf nie vergessen, hat sich auch als Trainer doch ein Stück weit weiterentwickelt zum Vergleich zu seiner Bayern-Zeit. Diese scharfen Bälle in den Strafraum ist ein ganz klares Element vom City-Spiel. Als sie dann reihenweise reinkamen und als dann nur noch ein paar Zentimeter gefehlt haben und als dann Kobel irgendwie versucht hat, da einen rauszufischen. Ne? Oder auch vorm 0-2, als er irgendwie den Ball irgendwie rausfischen wollte, was nicht geklappt hat. Als dann diese Szenen mehr wurden, habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich eher in die Hose gehen. Und man ist ja auch ein bisschen gebrandmarkt als deutscher Fußballfan im Allgemeinen, weil ja zuletzt auch Frankfurt und Leverkusen ganz schön auf die Nase bekommen haben in solchen Spielen gegen Top-Teams.
Ich finde, dass Borussia Dortmund nach diesem ersten Gegentreffer relativ schnell eingebrochen ist. Hattest du auch diesen Eindruck?
Ja, ich glaube, weil einfach, vielleicht hast du auch das Gefühl, aber es ist anders als noch im Bayern-Spiel. Man hatte irgendwie schon auch die Ausgangslage und den Matchplan. Wir müssen irgendwie erstmal 0 spielen, vielleicht sogar einen Konter setzen, 1-0 in Führung gehen. Aber wir dürfen auf keinen Fall ein Tor kassieren. Das ist auch bei den Spielern so drin gewesen, weil wenn du in die Gesichter reingeschaut hast von so Schlotterbeck und Kobel, als dann 1-0 stand oder 0-1 aus Dortmunder Sicht, dann haben die gesagt, ich meine, da gab es zum Beispiel, Kobel hat dann, glaube ich, so ein Let's Go gemacht oder so. Und dann war der, komm. Oder ich glaube, Anton war es, einer von beiden. So nochmal so ein Zeichen, ja, kommt, ist noch nichts verloren. Aber das war auch, glaube ich, so ein Zeichen aus der Verzweiflung heraus. Weißt du, so ein Anfeuern der Mitspieler, was nicht unbedingt überzeugend aussah. Es war so ein relativ platonisches Let's Go, so, was man dann eben so sagt. Ne? Aber das würde man vielleicht auch sagen, wenn man 0-5 zurückliegt und sagt, ey, komm, let's go. Aber da war wenig Überzeugung drin.
Ja, das ist dann das Problem. Wenn du weißt, der Gegner ist qualitativ einfach überlegen und dein Plan geht bis zum ersten Gegentor halt auf, dann verändert sich irgendwie was in deiner Denkweise und du lässt so locker. Also Anspannung ist dann sozusagen weg. Du hast eben davon gesprochen, dass Intensität dann auch irgendwann nachlässt. Ist ja logisch. Du kannst nicht über 90 Minuten gegen Manchester City pressen. Das wird den allerwenigsten Mannschaften gelingen. Das gelingt dann vielleicht in der Premier League einem Top-Gegner wie Arsenal oder Liverpool. Das gelingt vielleicht den Bayern oder PSG. Aber alle anderen Mannschaften werden sich damit schwer tun. Also auch diese Mannschaften können es nicht über 90 Minuten immer komplett durchziehen. Ist ja gar nicht möglich. Ist auch eine Sache von Fokus. Und wenn ein Spieler ja auch rausbricht, mehr oder weniger, aus diesem Pressing-System, dann hast du ja schon ein Problem bei dieser Qualität, die Manchester City hat. Also einer muss nur einen Fehler machen in dem Pressing und dann haben die teilweise Überzahlsituationen und die sind technisch so gut, dass Borussia Dortmund mit der Qualität, die diese Mannschaft hat, dann in Probleme gerät.
Was der BVB auch versucht hat, was natürlich schon auch kühn ist von der Herangehensweise her, die haben ja versucht mit den vorderen drei, deshalb hat vielleicht auch Kovac auf drei Spieler gesetzt, also sprich mit Bayer eben als dritten. Den Aufbau von City ja so ein Stück weit zu leiten. Also sprich, man läuft gerade mit Adeyemi und Bayer ja mehr von außen an, auf jetzt Guardiol zum Beispiel oder auf Stones, also auf einen der Innenverteidiger und will die von außen so ein bisschen anlaufen, dass die ja nicht nach außen spielen natürlich, auf dem Außenverteidiger, sondern nach innen durch die Mitte auf jetzt Reinders oder eben auf, wen vergesse ich, Foden, unter anderem. Ne? Das ist ja so was zum Beispiel RB Leipzig über Jahre praktiziert hat, unter Rangnick zum Beispiel. Wir pressen von außen an, leiten den Spielaufbau des Gegners durch die Mitte, dass die einen Pass nach vorn durch die Mitte spielen und der Ballgewinn erfolgt ja nicht vorn, sondern erfolgt dann im Mittelfeld über zum Beispiel ein Sabitzer früher bei Leipzig oder eben jetzt, ne, Sabitzer-Matcher bei Dortmund in der Konstellation oder Kevin Kampel jetzt bei Leipzig, ne, auch mal um einen Ex-Borussen noch zu nennen. Das war ja bei Leipzig so ein also sehr auffällig, spielen auch andere Teams, nur Leipzig ist ja immer so ein Paradebeispiel, wie man so Mittelfeldpressing spielt, Angriffsmittelfeldpressing. Also der BVB hat das auch versucht, nur dann gab es 10, auch in der ersten Halbzeit so um die 30. herum, da wurde City auch von außen angelaufen, der Aufbau wurde durch die Mitte geleitet, also sprich der Pass von Stones oder Guardiol kam durch die Mitte. Aber er kam einfach durch die Mitte und durch die beiden Sechser von Dortmund hindurch und zack war Foden hinter Metscher und Sabitzer. Also war ja einfach City diese ultra starke Präzision hat und richtig harte Pässe spielt in die Spitze hinein und eben Foden oder auch ein Reinders, wenn sie in Topform sind, dann wirklich diese Pässe auch sofort annehmen. Die springen keinen Meter weg. Dadurch hat dann City dieses Selbstbewusstsein gehabt, ja, wir spielen einfach ja trotzdem durch die Mitte. Ihr könnt uns ja leiten, ihr könnt es ja anlaufen, wie ihr wollt. Wir spielen ja einfach mit Laserpässe. Zack, auf Reinders, Foden oder wen auch immer oder auf Haaland notfalls, der ja auch mittlerweile in der Ballverarbeitung nochmal ein Stückchen stärker geworden ist, im Vergleich zu seiner Dortmunder Zeit. Dem verspringt der Ball auch viel, viel seltener als früher. Und dann, wenn der Ball einmal durch ist, dann seid ihr sowieso, also ihr BVB, seid sowieso mehr oder weniger schon geschlagen. Weil dann steht ja hinten mit Benze Baini, Anton und Schlotterbeck und die wissen nicht, ob sie rausspringen sollen oder ob sie die Abseitslinie verteidigen. Und wir haben dann Doku und Savinho und die haben ja mehr Tempo als wahrscheinlich jede U-Bahn oder jeder Subway in London. Und insofern seid ihr dann eigentlich schon geschlagen. Und City hat ein paar dieser linienbrechenden Bälle gespielt. Und da war es dann auch um BVB so ein bisschen geschehen. Ich meine, in der zweiten Halbzeit war die Intensität dann auch bei City raus. Aber das ist ja auch vollkommen normal. Die führen 3-0. Also die müssen sich ja auch nicht kaputt spielen. Dann haben ja auch haufenweise Partien vor der Brust und wollen ja auch in beiden großen Wettbewerben ja in dieser Saison am besten einen Titel holen.
Ja, und es sieht ja auch gut aus. Also in der Premier League sind sie deutlich stabiler als in der vergangenen Saison. Du hast es eben auch angesprochen. Die beiden Außenspieler hast du jetzt genannt, die ich beide richtig, richtig gut fand. Also das waren jetzt auch nicht Spieler, die mir so unbedingt präsent waren. Insbesondere Savinho, finde ich, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Auch immer wieder in diese 1-gegen-1-Situation gekommen und die auch oft für sich entschieden. Und dann kam gefährlicher Pass teilweise in den Rückraum. Aber es gab immer wieder brenzlige Situationen für den BVB. Es gab natürlich, gehört auch zur Wahrheit dazu, in der zweiten Hälfte eine Phase von, ich sag mal, mindestens einer Viertelstunde, wo Borussia Dortmund echt gut dagegen gehalten hat, wo sie Torchancen hatten. Guirassy war dann auch mal mit dabei und dann haben sie auch das Tor gemacht und dann hatte man den Eindruck, wenn sie jetzt noch ein zweites nachlegen, dann könnte City tatsächlich ein bisschen Probleme kriegen und noch vielleicht ins Schwimmen geraten. Das ist das, was du eben auch angesprochen hast, dass sie in der vergangenen Saison dann in der ersten Hälfte vielleicht kein Tor geschossen haben und auf einmal gegen eine x-beliebige Mannschaft aus der Premier League haben sie dann noch verloren oder unentschieden gespielt nur. Diese Phase kam mir aber viel, viel zu spät. Das war kein guter Auftritt von Borussia Dortmund insgesamt. Teilweise wurde das ein bisschen so benannt, teilweise wurde das nicht so benannt. Ich würde mir dann halt wünschen, dass man einfach mal klar sagt, man war viel, viel zu schlecht. Also wirklich viel zu schlecht. Niko Kovac hat dann hinterher gesagt, wir sind noch nicht so weit. Hat das ein bisschen charmanter ausgedrückt, ja, damit es nicht ganz so hart klingt. Aber ich finde, Borussia Dortmund wurden schon sehr die Grenzen aufgezeigt. Wir sprechen da gleich noch ein bisschen allgemeiner drüber. Aber letzte Frage zu dem Spiel. Es gab ja auch einen Viererwechsel übrigens von Niko Kovac, der einfach mal gefühlt die halbe Mannschaft ausgewechselt hat. Ja. Aber geht das Ergebnis, das finale Ergebnis dann so auch in Ordnung? Also ich finde, 3 Tore Differenz zwischen den beiden Mannschaften ist absolut okay für das, was ich da gestern gesehen habe.
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe die Expected Goals nicht angeschaut. Ich meine, vielleicht hätte der BVB auch 2 Tore erzielen können. Man hatte ja doch ein paar Chancen gehabt, auch mit Adeyemi. Auch in der ersten Halbzeit, er schlägt aber den Ball. Denkst du dir, wenn er dann trifft, sieht's vielleicht, hat man auch nochmal eine Chance, vielleicht reinzukommen. Aber ja, also 3 Tore Unterschied passt. Und vielleicht noch ein Wort zur Aussage von Niko Kovac. Einerseits, weil Niko Kovac, man kann jetzt über ihn als Taktiker sicherlich diskutieren, aber er ist beliebt bei seinen Spielern. Er war selbst als in Wolfsburg wenig zusammenlief, war immer noch sehr, sehr beliebt bei seinen Spielern. Und nicht, weil er die jetzt mit Samthandschuhen anfasst, so rum, sondern weil er schon auch eine gute Kommunikation findet mit seinen Spielern. Er ist ja ein sehr ehrlicher Typ. Manchmal vielleicht in Pressekonferenzen fast zu ehrlich. Also das gibt es ja auch. Er redet manchmal sehr viel. Ja, genau, für Journalisten. Aber vielleicht manchmal denke ich, manchmal haut er schon viele Dinge raus, wo ich gar nicht weiß, ob da die Kollegen von der Presseabteilung das unbedingt immer so wollen. Weiß ich nicht, vielleicht ist er auch okay, aber er ist ja doch ein ehrlicher Typ und so ein bisschen gerade heraus und recht eloquent. Und seine Spieler mögen ihn, also deshalb schützt er es dann vielleicht auch ein bisschen. Und wenn ich mir die Mannschaft jetzt von gestern Abend anschaue und überlege, also gehen wir mal davon aus, es wechselt keiner. Ne? Keiner geht jetzt, Schlotterbeck geht jetzt nicht zu Bayern oder wo auch immer hin und so weiter, sondern es bleiben alle so zusammen. Und der BVB würde sich nur aus eigenem Tun von Spielern trennen. Ich meine, dann hast du mit Schlotterbeck auf alle Fälle die Zukunft der Dortmunder Verteidigung. Du hast Kobel, der auch noch ein paar gute Jahre wahrscheinlich vor sich hat, der sicherlich seine Schwächen hat, aber viele bessere Torhüter in der Bundesliga gibt es ja auch nicht. Torhüterposition ist sowieso so ein Thema momentan international. Wie viele wirklich ganz starke Torhüter gibt es überhaupt? Und dann hast du Svensson, der auf alle Fälle riesen Potenzial hat. Und Metscher, der athletisch einfach einer der Besten in Deutschland ist und der vielleicht auch bei der WM schon eine große Rolle spielen könnte, weil so einen brauchst du eigentlich. Du hast Bellingham als Zukunftsprojekt, der ist erst 20 geworden vor ein paar Monaten. Adeyemi, ich weiß, der war kontrovers diskutiert, aber als Speedster auch interessant. Bayer, also du hast ja doch auch ein Kern an Spielern, auf dem du aufbauen kannst. Natürlich, auf manchen Positionen bist du jetzt international eher durchschnittlich besetzt. Und das weiß auch der BVB sicherlich, aber die wissen auch, wir haben nicht die Ressourcen, um jetzt auf jeder Position direkt noch einen Topspieler zu holen, sondern müssen nach und nach die Spieler finden, weil der BVB ja doch auch 2-3 Mal jetzt in der jüngeren Vergangenheit auch mal daneben lag bei Verpflichtungen. Oder bei so einem Sabitzer zum Beispiel vielleicht nicht das Optimum rausgeholt hat, um mal so zu sagen, ne? Wo dann für das Geld du einen kompetenten Spieler hast, aber keinen, der jetzt ein Unterschiedsspieler sein kann. Aber du hast ja schon ein Gerüst und ich glaube, also es kann auch ein Szenario geben, wenn der BVB sich weiter gut entwickelt und es dir nicht jetzt die krassen Einschnitte gibt, aus welchen Gründen auch immer, dass du irgendwann einen BVB auf dem Rasen stehen hast, der mit Schlotterbeck als Kapitän und mit Metscher als quasi der neue, weiß ich nicht, der neue Sven Bender-Typ oder so, ist auch, ne, wie auch immer, der neue Nuri Sahin-Typ, dann irgendwie so einem Team wie City absolut Paroli bieten kannst. Aber du brauchst natürlich noch weitere Elemente, die dann irgendwann greifen.
Wir sprechen dann jetzt, wenn wir das Spiel hinter uns lassen, darüber, dass ein Spieler, den du gerade auch genannt hast, Teil dieses Konstrukts sein kann, was dann gegen City ein bisschen besser mithält. Denn wir wollen schauen, welche Spieler in welcher Rolle auch funktionieren, warum sie vielleicht bislang noch nicht so gut funktionieren, welchen Mehrwert sie Borussia Dortmund liefern. Wir haben uns da 2 Spieler rausgesucht. Ich, Jude Bellingham, weil der natürlich am Anfang gerade sehr intensiv diskutiert wurde. Du hast für Focus da auch einen Artikel drüber geschrieben, kann man sich auch gerne mal durchlesen. Ist sehr interessant. Und dann hast du gesagt, lass uns auch gerne noch über Marcel Sabitzer sprechen. Und später bei den Hörerfragen sprechen wir dann auch darüber, wie gut ist dieser Dortmunder Kader wirklich überhaupt? Kann man damit einen anderen Fußball spielen? Aber wir schauen jetzt mal rein taktisch gesehen auf 2 Spieler zunächst. Das ist unser Kernthema jetzt in den nächsten Minuten. Jude Bellingham hat auf dem Trikot hinten extra nicht seinen Nachnamen stehen. Ich glaube, für mich persönlich, ich finde die Herangehensweise sogar falsch. Ich weiß, was er damit bezwecken will. Er will sich von seinem Bruder absetzen. Aber ich hätte, glaube ich, gesagt, ist mir scheißegal, was die Leute sagen. Sie werden mich ja sowieso vergleichen. Ich setze da meinen Nachnamen drauf. Ich heiße ja auch Bellingham. Und ich ziehe das jetzt hier eiskalt durch. Ich habe mehr Erfahrung im Erwachsenenbereich als mein Bruder im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo er zu Borussia Dortmund gekommen ist. Denn er hatte schon bei Sunderland ja auch deutlich mehr Einsätze, als Jude dann auch bei Birmingham im Vorfeld hatte, als er zum BVB kam. Ja. Aber es gibt natürlich große Unterschiede. Was ist überhaupt Jobe Bellingham für eine Art Fußballspieler? In welcher Rolle findet er sich gut zurecht? Wo passt er aus deiner Sicht am besten in diese Mannschaft Borussia Dortmund rein?
Also zunächst einmal, was du sagst, klar, ich meine, ich sehe minimal vielleicht auch die Schuld beim BVB da. Also ich meine, es wurde schon so ein bisschen geschürt, man kann das auch negieren am Ende, aber es wurde schon so ein bisschen geschürt, ja, da könnte das zweite Bellingham-Märchen in Dortmund werden. Mittlerweile, ich glaube, von dem Narrativ ist man komplett weg. Aber so im Sommer, als er geholt wurde, gab es schon so ein bisschen, wurde das so, das ist ja so der zweite Bellingham, weil, sind wir ehrlich, diese Jude Bellingham-Zeit, er war hier und da mal verletzt. Er war sicherlich nicht auch der angenehmste Mitspieler, kann man sicherlich auch so sagen. Ich glaube, so gibt's so ein paar Mitspieler damals im Team, die er auch eher missachtet hat, weil er nicht gedacht hat, die wären so auf seinem Level. Was, okay, ist auch eine Entscheidung sicherlich, aber naja, sei es wie sei. Aber am Ende war es trotzdem eine Erfolgsgeschichte und man hat ihn für über 100 Millionen verkauft und mit Boni, die am Ende wahrscheinlich noch gezahlt wurden, jetzt über die Jahre hinweg, ist da noch mehr drauf gekommen. Insofern, der BVB war nicht ganz unschuldig. Du hast vollkommen recht, Jobe Bellingham hat viel mehr Erfahrung. Ich meine, er hat drei volle Saisons zumindest, in der zweiten englischen Liga, in der EFL Championship, und hat ja dann auch jetzt zuletzt für Sunderland gegen Sheffield United noch die Aufstiegsplayoffs bestritten. Also nicht nur gegen Sheffield United, aber das war das Endspiel in Wembley. An der Seite von Neil, dem Kapitän, auf der Doppel-6, und die haben das Ding gewuppt und Sunderland ist mittlerweile Vierter in der Premier League und Bellingham war daran beteiligt. Und er war ein wichtiger Faktor im Aufstiegsrennen und in diesen Aufstiegs-Playoffs für einen Traditionsklub aus dem englischen Nordosten. Ja, es liegt bei Newcastle. Und da ist der Druck riesig, die Erwartungshaltung ist krass, die Fans sind mega intensiv dort, die Black Cats, das ist so ein Traditionsclub wie vielleicht so Kaiserslautern, ne, jetzt in Deutschland,
wo wirklich absolut.
Die Fans haben die übelste Erwartungshaltung und auch wenn du da vielleicht irgendwie Jobe Bellingham heißt, am Ende sagen die, also wenn du nichts zeigst, dann raus mit dem, wir wollen aufsteigen und wir wollen Sheffield United schlagen und wir wollen die anderen schlagen. Und der hat da performt, kam dann zum BVB für auch rund 30 Millionen, das ist ja fast die identische Ablösesumme gewesen wie Jude Bellingham, der aber erst 17 war zum Zeitpunkt, das eine Saison für Birmingham City hatte, in der er schon auch Stammspieler war, aber in der es um weniger ging. Weil Birmingham war damals so irgendwo, die waren drin der Liga, aber am Ende ging es jetzt vielleicht um weniger. Gerade so dieses Wembley-Spiel gegen Sheffield darf man nie unterschätzen, was das auch für ein Erfahrungswert sein kann für einen jungen Spieler wie Jobe Bellingham. Erstes Spiel gegen St. Pauli, also wenn wir jetzt mal einen Club World Cup ausklammern, weil komischer Wettbewerb, um ehrlich zu sein. Erstes Bundesligaspiel gegen St. Pauli, er stand auf der 10, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Es gab diesen komischen Vorfall mit Mark Bellingham, seinem omnipräsenten Vater, der schon, glaube ich, von sich selbst glaubt, dass er schon viel weiß über Fußball, obwohl er ein Non-League-Stürmer war seinerzeit. Da mega viele Tore erzielt, aber Non-League heißt also quasi unterhalb vom Profibereich. Also so, wenn du heute in der Landesliga quasi Torschützenkönig werden würdest, das war so das Niveau, was... Weiß nicht, ob das jetzt so viel aussagt über deine Kompetenz dann auf dem Bundesliga-Level, weil es ja doch was anderes ist. Wurde direkt ausgewechselt, zweites Spiel gegen Union Berlin, hat nochmal einen Startelf-Einsatz bekommen auf der 6 und wurde dann für Metscher nach 71 Minuten ausgewechselt. Und seitdem ist er ja mehr oder weniger Bankspieler, bis auf zwei Startelf-Einsätze in der Champions League gegen Bilbao und Kopenhagen und dann diese 120 Minuten gegen Frankfurt. Und ich glaube, am Anfang, und das wundert mich so ein bisschen, wurde er gegen St. Pauli fast schon auf der 10 eingesetzt. Und auch im Club World Cup wurde er hier und da ja auf einer offensiven Position eingesetzt. Jetzt zuletzt kam er häufig für Metscher rein, der eher der tiefere Sechser ist. Und ich sehe eben Bellingham eher auf der offensiven 6-8. Er ist eher ein Box-to-Box-Spieler. Ähnlich wie eigentlich auch Jude Bellingham in seiner Zeit beim BVB. Der war ja auch nie der tiefe Sechser, sondern er war meistens der etwas höhere, der mehr das verbindende Element war zwischen Abwehr und Angriff, der mehr den Ball geschleppt hat durchs Mittelfeld, der teilweise dann auch hinten raus oder damals in einem Auswärtsspiel bei Manchester City sogar mal fast zweite Spitze war, wenn man sich erinnert. Das ist ein paar Jährchen her, aber es gab mal ein Auswärtsspiel bei Man City.
Ich finde auch, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, dass Jude da, der wirkt technisch noch ein bisschen reifer, dass der kann ein bisschen mehr so dribbeln, der wirkt ein bisschen filigraner, sag ich mal. Ja, und bei Jobe habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen präsenter irgendwie mit seiner Physis. Seine Physis ist ein Tacken besser. Er wirkt ein bisschen größer. Wenn man jetzt die beiden nebeneinander stellt, dann wird man wahrscheinlich sagen, was redest du da? Aber das ist so mein Gefühl. Und ihn dann als Zehner aufzustellen, das finde ich dann doch arg kurios. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass er in diese Rolle reinschlüpfen soll, weil ich das Gefühl habe von dem, was ich bislang von ihm gesehen habe, dass das gar nicht seine Position ist, sondern ich würde ihn tatsächlich als einen tendenziell sehr offensiven Sechser bezeichnen, aber kein klassischer Sechser. Weißt da mehr.
Die 10 war vielleicht ein bisschen, es war auch nicht die richtige 10, aber es war so, er war auch relativ offensiv von diesen dreien im Mittelfeld gegen St. Pauli im ersten Spiel. Aber es war, wie gesagt, erste Saisonspiel. Wir wissen ja, es stand auch 3-1 im Übrigen und dann gab es die rote Karte gegen Mané. Gut, passiert. Mané hat ja seitdem auch nicht mehr so viel zu melden aktuell, in der ersten Mannschaft zumindest. Wobei, gut, man sollte auch da niemand an die Wand nageln für immer, nur weil mal eine dumme rote Karte passiert für einen jungen Spieler. Aber abseits davon, also ich sehe ihn nicht als tiefen Sechser. Joe Bellingham hat auch bei Sunderland nicht gespielt. Da war Dan Neal zum Beispiel in den wichtigen Spielen hinten raus, war der tiefe Sechser, also richtiger Abräumer-Sechser. Und Joe Bellingham war der offensivere, der Box-to-Box-Spieler. Also das ist er schon eher. Problem ist so ein Stück weit. Also du hast auf der tiefen Sechs aus meiner Sicht musst du Metscher spielen lassen. Ich weiß, er ist kein klassischer Sechser, aber hat diese Präsenz, er hat diese Raumpräsenz. Metscher, deshalb sollte er da spielen. Und auf der offensiveren Sechs, weil ja BVB jetzt aktuell meistens im 3-4-3 mit zwei Sechsern spielt und eigentlich keinem Zehner. Die offensive Sechs wird ja normalerweise begleitet von entweder Sabitzer oder Pascal Groß. Sabitzer ist auch manchmal tiefer Sechser, ist ein bisschen komisch bei ihm, also irgendwie macht beides, aber Pascal Groß zum Beispiel ist ja, Pascal Groß ist kein Sechser, also der ist ein offensiver zentraler Mittelfeldspieler, der irgendwie dann eben die zweite Position begleitet und dann eher das Spiel ankurbeln soll, im Ballbesitz, das ist seine Rolle. Und deswegen gibt es ja aktuell nicht diese Rolle für Joe Bellingham, weil der wäre ja eher der Ballschlepper, aber weniger der Ballverteiler. Man setzt ja gerne auf Pascal Groß, nicht weil er jetzt so ultra zuverlässig ist und so, und weil er so viel Einsatz zeigt. Klar, das ist auch wichtig bei Groß und der hat diese Zuverlässigkeit, aber er ist ja ein guter Ballverteiler und ein relativ ballsicherer Spieler. Joe Bellingham ist jetzt noch nicht so ballsicher und auch kein guter Ballverteiler. Der schleppt eben ja den Ball nach vorne und bei Sunderland, was auch eine wichtige Komponente war, zweite Reihe in Strafraum vorstoßen, was zum Beispiel so ein Leon Goretzka in seiner Hochzeit gemacht hat. Ne? Nochmal rein in Strafraum, wenn die Flanke kommt, wenn vorn Guirassy beispielsweise abgedeckt ist, dann kommt er mit der zweiten Welle und köpft vielleicht einen Ball rein oder schießt aus der zweiten Reihe. Das hat er bei Sunderland gemacht, das wäre ja beim BVB auch eine Möglichkeit. Nur diese Position gibt es eben momentan auch nicht, weil man einen Ballverteiler hat und weil man vorne ja auch zwei Halbstürmer hat, meistens mit Adeyemi und Bayer zum Beispiel, die ja auch schon das Zentrum besetzen und auch schon für zweite Bälle da sind. Also es gibt in dem aktuellen Dortmunder System für mich zumindest nicht so diese richtige Joe Bellingham-Rolle. Die müsste man erst so ein bisschen schnitzen, aber würde man jetzt zum Beispiel einen Pascal Groß opfern, um dann Joe Bellingham zu pushen in wichtigen Spielen, ist ja wahrscheinlich dann auch eher unrealistisch. Oder ein Sabitzer.
Ja, schön wär's. Aber ist dann Bellingham gefangen im System von Niko Kovac?
Ein bisschen schon, ja. Er wird ja manchmal eingewechselt dann für die tiefere Sechs, also für Metscher, so einfach als nochmal jemand, der Präsenz reinbringt auf der Sechs. Vielleicht entwickelt er sich dann in diese Richtung, das kann natürlich sein. Aber eigentlich, wie du schon sagst, er ist eher einer für die offensive Sechs und da hat er momentan so ein bisschen das Nachsehen. Nur jetzt kommen wir zu folgendem Punkt. Pascal Groß ist 34, kann nicht mehr jedes Spiel machen. Hat auch nicht mehr ganz so diese Athletik, die er vielleicht noch vor ein paar Jahren hatte bei Brighton. Kann er ja gar nicht haben, ist ja auch kein Vorwurf gegen ihn. Ich meine, welcher Spieler hat mit 34 noch die Athletik, die er mit 30 hatte? Also gibt's vielleicht vereinzelt, aber normalerweise ist es ja eher nicht so der Fall. Und Sabitzer hat selten den Impact als Ballverteiler. Also ich meine, er kann den Ball halten, aber er hat selten den Impact. Selten ist er derjenige, der wirklich das Spiel ankurbelt. Das Ankurbeln findet ja meistens eher von hinten raus statt, von Schlotterbeck und so. Insofern, wenn man dann vielleicht auf die Leistung schaut, vielleicht wäre es dann trotzdem mal lohnenswert, Bellingham einfach neben Metscher aufzustellen und dann mal zu schauen, ob das funktioniert als Doppelsechs. Weil was ich natürlich bei den beiden sehe, ist so das Bayern München Jupp Heynckes Prinzip. Ich stelle einfach die krassesten Athleten, die ich habe, aufs Feld. Die versuche mit denen dann auch viel zu dominieren im Mittelfeld. Das war ja so der Ansatz, den zum Beispiel die Bayern mal jahrelang gefahren haben. Wir, im 1 gegen 1 sind wir einfach allen überlegen, physisch. Nicht nur der Heynckes, auch unter Hansi Flick im Übrigen beim Champions-League-Sieg damals. Wir haben einen Spielmacher, Thiago, ansonsten haben wir sehr, sehr viele, die einfach physisch alles niederreißen können, notfalls. Und wenn ich Metscher und Bellingham auf der Doppel-6 spielen lasse, mit Bellingham als offensiverer Part, als jemand, der den Ball schleppt nach vorn, habe ich natürlich schon zwei absolute Physis-Monster. Und Bellingham ist erst 20, der wird jetzt sogar noch mal stärker von Jahr zu Jahr. Also mit 22 reden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders über den.
Also siehst du schon sehr viel Potenzial in ihm, aber wenn man dir genau zuhört, merkt man, du siehst nicht mehr so viel Potenzial in Marcel Sabitzer, der in der vergangenen Saison ja im Prinzip gar nichts zum Spiel von Borussia Dortmund beigetragen hat. Er war auch länger verletzt, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen und ihm auch zugestehen natürlich, logischerweise. Aber als er dann wieder fit war und auch regelmäßig gespielt hat, hat er im Prinzip gar keine Scorerpunkte gehabt. Ich glaube, er hat am Ende ein Saisontor gehabt und das war's, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und in dieser Saison hat er, glaube ich, schon Scorer-Punkte. Ich glaube, er hat auch schon eine Bude gemacht. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig. Muss ich zugeben. Aber man hat das Gefühl, er nimmt am Spiel teil. Und das war es aber auch. Wieder ist das mein Gefühl. Wenn man das taktisch bewertet, ist das immer was anderes. Manchmal gibt es Spieler, wenn sie nicht auffallen, haben sie ihren Job zu 100% erledigt. Ja, aber in seinem Fall erwarte ich mir, als der Verbindungsspieler, der er ist zwischen dem defensiven Mittelfeld und der offensiveren Reihe davor, erwarte ich mir deutlich mehr, weil eben der Zehner ja im aktuellen System fehlt. Das hast du angesprochen. Manchmal spielt halt Pascal Groß, in der Regel spielt aktuell Sabitzer. Dann wird Julian Brandt manchmal eingewechselt, wenn man ein bisschen mehr für die Offensive tun will. Der wird aber auch gerne eingewechselt für einen der beiden Halbstürmer, wo er überhaupt gar kein Halbstürmer ist. Was kann denn Marcel Sabitzer überhaupt noch bringen? Also hat der wirklich eine Rolle im System von Borussia Dortmund, die es rechtfertigt, dass er so viel spielt?
Es ist eben interessant. Ich meine, der BVB hat wie viele zentrale Mittelfeldspieler momentan? Also sehr viele, ne? Man hat sich noch von Reyna getrennt, der ein offensiver Mittelfeldspieler ist, aber wenn ich jetzt nochmal Brandt mit reinrechne, ne, der klar auch mehr an der Offensive, aber auch irgendwie ein zentraler Mittelfeldspieler ist. Also Brandt ist ja keiner für die Außenbahn. Hat man viele und Sabitzer hat sicherlich irgendwie so ein Spielerprofil, was Kovac einfach interessant findet, so als jemand, der sowohl defensiv präsent sein kann, als auch Bälle verteilen kann. Aber gerade sein Ballverteilen ist eben sehr so Cookie-Cutter, also es ist sehr so Hausbacken zuweilen. Es ist so, er kippt dann gerne raus auf die rechte Seite oder nach dem rechten Halbraum, steht dann da und spielt dann mal den Ball so ein bisschen auf Rierson, dann spielt er mal ein bisschen quer und dann spielt er mal wieder zurück und dann spielt er mal wieder vielleicht mal 10 Meter nach vorne, aber mehr auch nicht. Also er gestaltet ja das Spiel nicht unbedingt und das ist mein großes Problem mit Marcel Sabitzer. Und am Ende ist die Frage, ob dann die Spielgestaltung nicht irgendwie ein bisschen mehr Impact, ein bisschen mehr Punch hat. Haben muss. Weil es gibt in der Bundesliga manche Teams, die so das Problem haben, dass sie einfach in der Spielgestaltung sehr, sehr hausbacken sind. Und der BVB darf das eigentlich nicht sein, weil man hat ja in der Regel doch relativ viel Ballbesitz gegen die Kölns und Augsburgs dieser Welt. Wenn man jetzt so auf die letzten Spiele schaut, wie gegen Köln zum Beispiel. Das war ja gerade nach dem Halbzeitwechsel von Kwasniok, als er dann noch Bülter rausgenommen hat und dann nur noch zwei Konterstürmer vorne hatte mit Kaminski und Elmala, war das ja quasi vom 1. FC Köln so die Erklärung, okay, Borussia Dortmund, ihr könnt jetzt 80% Ballbesitz haben. Mal gucken, ob ihr damit was anstellen könnt. Mhm. Weil wir stellen jetzt ins Hinten rein und wir schlagen noch 5 lange Bälle auf Elmala und vielleicht hat er Glück und beschleunigt einfach mal Anton aus. Was er ja fast geschafft hätte in dem Spiel. Ne? Darf man auch nicht ganz vergessen. Ja. Also Elmala war ja da ganz schön am Kochen zuweilen. Ja. Und andere Teams machen das ja auch, zumindest in der ersten Halbzeit so. Dortmund nimmt mal Ball. Wir warten ab, was ihr zeigt. Und da ist eben Sabitzer nicht unbedingt einer, der wirklich so den Unterschied ausmachen kann. Also als Ergänzungsspieler, ich weiß nicht, ob die ihn in der 60. Minute da reinbringen, für was? Ich meine, ich war eigentlich immer ein Fan von Sabitzer eine Zeit lang gewesen, aber er war eben doch der bessere Spieler in der Leipziger Zeit, im etwas offeneren System, wo er aus der zweiten Reihe viel schießen konnte, wo er eher Ballgewinn erzielt hat, dann relativ viel Raum hatte und dann den offensichtlichen Vorwärtspass gespielt hat. Sprich, Ballgewinn und dann war schon klar, der nächste Vorwärtspass geht jetzt auf einen Josef Paulsen oder wen auch immer dann im Sturm war. Timo Werner, ne, auf der linken Seite. So, also ich weiß ganz genau, der nächste Pass geht in den offenen Raum hinein, weil ich habe den Ballgewinn gerade erzielt oder Kampel hat den Ballgewinn erzielt. Ich habe den Ball und jetzt passe ich sehr präzise, sehr mit gutem Timing in den offenen Raum hinein auf den Timo Werner und bereite so den Treffer vor. Jetzt aber ist vor ihm sehr viel Defensive, sehr viele Spieler stehen eng zusammen und jetzt muss er irgendwie die Lücke finden und in einen kreativen Pass spielen und den spielt er eben relativ selten. Deshalb hat irgendwie eine Ergänzung, also ist dann für mich immer die Frage, ich meine, ist er ein Ergänzungsspieler? Also die Frage kann man sich auch beim Emre Can zum Beispiel stellen, ne? Ist es jetzt ein Spieler, den man als Bankspieler haben möchte oder ist es dann einfach vielleicht ein Spieler, von dem man sich dann irgendwann trennt, weil man meint, also für die Startelf ist er nicht unbedingt der Perfekte für uns und warum sollte man so jemanden wie ihn dann auf der Bank haben? Ja, also ich glaube, bei Emre Can wird sicherlich die Diskussion dann auch irgendwann geführt. In Zukunft, wie es dann mit Schaan weitergeht, weil es ist auch jetzt für mich kein klassischer Bankspieler übrigens. Also auch Sabitzer ist für mich einer, der vielleicht in einer anderen Mannschaft als Stammspieler mehr Impact haben könnte. Mehr in so einer Mannschaft, die auch eher schnell nach vorn spielen möchte, bei so einem Mainz 05 zum Beispiel.
Ja, ob sich Sabitzer jetzt Mainz 05 gibt, das glaube ich eher nicht, aber ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst, weil er bei Borussia Dortmund kaum Einfluss hat auf sein Spiel. Ich habe auch den Eindruck, dass seine Stärken überhaupt nicht zum Tragen kommen. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Er kann ja dann im Gegenpressing dafür sorgen, dass er dann schnell irgendwelche Flügelstürmer bedient und so weiter, wie das in dem Leipziger System über Jahre der Fall war. Da hat er wirklich auch gut gespielt. Es gab ja auch Gründe, warum er dann hinterher noch bei Bayern München gespielt hat, weil die holen in der Regel keine Fallobstspieler, sondern die holen sehr gute Spieler. Und da hat er aber schon dann nicht mehr diesen Impact gehabt, wie du gesagt hast, wie das in Leipziger Zeiten der Fall gewesen ist.
Und auch bei Manchester United im Übrigen auch. Also da gab es ja die Leihphase da.
Ja, halbes Jahr.
Genau, also war auch, ich meine, er hatte ein paar gute Szenen, so ein paar gute Fernschüsse, ein paar gute lange Pässe, aber es war jetzt auch nicht so, dass Sabitzer die Welt eingerissen hätte und die dann bei Manchester United gemeint hätten, oh, jetzt haben wir einen neuen Spieler gefunden, den wir unbedingt brauchen für die 6.
Zeit für die Hörerfragen, weil du gerade schon relativ deutlich gesagt hast, was mit Marcel Sabitzer bei Borussia Dortmund möglich ist. Also müssen wir gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Es haben mich ein paar Leute nochmal gefragt, Merchandise, was hast du da eigentlich für einen Pulli an? Ja, kann man den kaufen? Nee, den kann man aktuell nicht kaufen. Das ist ein Pulli von Borussia Dortmund tatsächlich, der so 10 Jahre alt sein müsste. Ich finde das eigentlich ganz witzig hier mit diesen Männchen da vorne drauf, also mit den Spielern sozusagen. Aber, ich bin da was am Planen dran, wie man hier so schön sagt. Und es wird auf jeden Fall sehr zeitnah Merchandise geben. Vielleicht nicht diese Art, erstmal mit dem Logo. Aber da lasse ich, glaube ich, auch mal was designen, weil das ganz, ganz nett ist da mit ein paar unterschiedlichen Charakteren. Vielleicht kommt Ursula auch auf den Pulli drauf. Ja, muss ich mir mal überlegen. Das kommt auf jeden Fall. Dann bin ich gefragt worden, ob ich jetzt immer im Podcast eine Brille trage. Nein, das ist so nicht richtig. Ich trage immer eine Brille. Nicht nur im Podcast, weil ich bin mehr oder weniger erblindet. Von einem auf den anderen Tag wäre jetzt gelogen. Also es hat sich über Jahre gezogen, aber ich bin froh, dass ich jetzt deutlich mehr sehe als vorher. Das kann ich euch sagen. Hast du jemals eine Brille getragen? Hast du Kontaktlinsen?
Ich trage Brille oder Kontaktlinsen, je nachdem. Aber eben mehr so, also wenn ich was richtig sehen muss. Jetzt hier zum Beispiel oder wenn ich was lese oder so nicht.
Ja, ich könnte jetzt auch die Brille abnehmen. Ja. Aber dann könnte ich die Hörerfragen nicht mehr vorlesen. Das ist natürlich dann relativ blöd. Ja.
Ist auch, ja. Wäre auch lustig, dann machst du einfach auf Verdacht ein paar Hörerfragen.
Ja, in diesem Format relativ ärgerlich. Und ich wurde nochmal gefragt, wo kann dieses Format unterstützt werden? Ihr könnt dieses Format unterstützen, indem ihr Werbung dafür macht. Das ist zum Beispiel die erste Möglichkeit. Ja? Erzählt gerne anderen BVB-Fans davon, dass es die schwarz-gelbe Runde gibt. Abonniert den Kanal bei YouTube, kommentiert, like, Daumen hoch, sehr, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall super. Das Gleiche gilt natürlich für Instagram. Ihr könnt, wenn ihr ins Stadion geht oder irgendwo ein Spiel guckt, gerne ein Foto davon machen und dann einfach die schwarz-gelbe Runde markieren. Das habt ihr vielleicht in der Instagram-Story gesehen. Das teile ich dann da auch immer. Ist gar kein Problem. Und ihr könnt dieses Format unterstützen, wenn ihr auf schwarz-gelbe-runde.de vorbeischaut. Dort gibt es dann Links einmal zu PayPal und einmal auch Möglichkeit, ganz normal auf ein Bankkonto zu überweisen. Da kommt demnächst noch ein bisschen mehr. Wir starten mit einer ersten Hörerfrage. Warum spricht Yusuf Paulsen besser verständliches Deutsch als Konstantin Eck? Naja, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ne?
Bitte?
Aber Yusuf Paulsen, muss man wirklich sagen, spricht extrem gut Deutsch. Ja, also das, Konstantin, muss man dir natürlich zugute halten.
Okay, ja, alles klar. Habe ich den Vorwurf, dass ich unverständliches Deutsch spreche, habe ich noch nie gehört, aber okay.
Nein, ich auch nicht. Wahrscheinlich war das jetzt hier auch ein bisschen sarkastisch gemeint. Na, aber
schick mir mal die IP-Adresse rüber.
Ja, mach ich, kein Problem. Nein, kein Problem.
Yusuf Paulsen, habe ich aber lange nicht mehr gehört irgendwie. Er ist ja jetzt immer Ersatzspieler bei Hamburg.
Ja, genau. Ja. Aber ich fand ihn als Typ eigentlich immer ganz gut.
Ja, also, natürlich. Und ich meine, er hat ja jetzt wahrscheinlich auch einen besseren Eindruck. Weg genommen als irgendwie Reservist bei Leipzig. Wäre jetzt irgendwie auch langweilig geworden.
Ja, finde ich also auch. Ja. Welche Sportart ist für Konstantin die taktisch geprägteste? Schreibt man das so, fragt der Hörer auch. Also, was denkst du, welche Sportart, wo es am meisten taktischen Einfluss gibt? Denn ganz interessant übrigens, ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen bei Instagram. Da gab es eine Diskussion bei Sky Italia. Das Video muss schon ein bisschen länger her sein, ein bisschen älter. Massimiliano Allegri, sehr erfolgreicher Trainer, jetzt aktuell vielleicht nicht mehr so ganz präsent wie zu seiner besten Zeit als Coach, aber bei
ist
Milan
auch nur Milan-Trainer momentan.
Ja, ich weiß, ja. Aber in der Vergangenheit mit Juventus ja ultra erfolgreich gewesen und auch mit anderen Vereinen durchaus erfolgreich gewesen, war auch Trainer bei Cagliari und da ging seine Karriere als Trainer eigentlich so richtig los. Aber da gab es eine Diskussion zwischen ihm und den Experten im Studio, Taktik hin und her. Und er sagt, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ich kann aufstellen, wie ich will. Wenn meine Mannschaft einfach besser ist als die anderen und die ihren Job machen, dann brauche ich überhaupt gar keine Taktik. Ja, also der war richtig sauer auf die Experten, weil die wollten dann, ja, wir haben hier und da. Und im italienischen Fernsehen wird ja sehr viel, auch sehr intensiv über Taktik gesprochen. Deswegen möchte ich die Frage ein bisschen umformulieren. Bewerten wir Taktik im Fußball über?
Gute Frage. Also wenn jetzt ein Duell zwischen zwei Teams stattfindet, wo die Qualitätsunterschiede riesig sind, dann kannst du mit Taktik vielleicht als Underdog ein bisschen was wettmachen, gerade so Pressing-Taktik. Ich glaube, was wir überschätzen teilweise, was manchmal überanalysiert wird, ist offensive Taktik. Also Spielaufbau, ja, der wird teilweise eintrainiert. Alles, was im letzten Drittel stattfindet, ist mehr Intuition, blindes Verständnis, Zeichensprache. So ein bisschen auch Instinkt und einfach so auch Automatismen zwischen einzelnen Spielern. Also da wird Pep Guardiola sagt dir oder andere Trainer sagen, ich möchte einfach, dass der Ball nach vorne geht in die letzten Zonen. Dann ist wiederum die individuelle Qualität meiner Spieler wichtig. Deshalb ist es teilweise auch leichter. Ich habe ich habe jetzt gestern auf meinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, nicht heute früh war es, auf meinem eigenen. Kann man auch mal nachschauen über die Tops und Flops der Liga, also jetzt in der Bundesliga. Und da habe ich eben RB Leipzig als einen der Top jetzt der ersten Saison Phase des ersten Saisonviertels. Und bei Leipzig war es ja so, die haben ja einige Spieler verloren jetzt zuletzt, ne? Aber die haben vor allem in der Offensive viele Spieler ersetzen müssen. In der Defensive ist weiter Lukeba, Orban, Raum, sind alle am Start, ne? Weiterhin. Da musste man gar nicht so viel umbauen. Seiwald ist auch weiter dabei. Und es ist leichter, in der Offensive mal irgendwie so einen Umbruch zu schaffen, weil da geht es dann wirklich auch ein bisschen darum, Qualität zu haben. So ein Diamondé zum Beispiel, wenn der in 1-gegen-1 Situation gebracht wird, den Rest mache ich ja nicht mit Taktik. Den Rest machen Diamondé zusammen mit einem Rumulu dann einfach Verständnis und einfach so im instinktiver Offensivfußball. Weil Dortmund ist ja auch ein Stück weit so. Also was dann im vordersten Drittel passiert zwischen Adeyemi und Guirassy, das wird Niko Kovac vorher nicht unbedingt auf einem Taktikbrett aufzeichnen. Also da überschätzen wir vielleicht Taktik wiederum, Spielaufbau ist wichtig und was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist und was viele Trainer vielleicht wissen, aber eben nicht unbedingt gut vermitteln können, ist ja das OOP, also Out of Possession. Es gibt viele Teams in Europa, die sind stark besetzt, aber die sind gegen den Ball nicht gut organisiert. Real Madrid ist so ein Top-Beispiel dafür. Die haben in den letzten Jahren ja doch auch nicht immer alles gewonnen mit einer super Mannschaft. Aber aktuell haben die Probleme, weil Xabi Alonso muss jetzt da erstmal einiges umbauen und eintrainieren lassen, weil out of possession gegen den Ball ist das von Real Madrid, trotz der Qualität des Kaders, war ja eben so nur mittelmäßig, also selbst im La Liga-Vergleich. Und deshalb verlieren die dann auch Spiele wie gegen Liverpool und sind relativ deutlich unterlegen. Also Taktik wird nicht überschätzt aus meiner Sicht, sondern es ist schon wichtig. Trainer gehen aber gerne ein bisschen in den Defensivmodus. Da gibt es so zwei Ansätze von Trainern. Es gibt so den manche auch in Deutschland fahren, so nach dem Motto, ihr da draußen, ihr versteht sowieso alle nicht, was da auf dem Platz passiert. Also das ist viel zu kompliziert, das kann ich nicht erklären. Und der andere Ansatz ist, ja, das wird alles überschätzt. Aber es ist natürlich auch meistens so eine Schutzhaltung von Trainern, so ein bisschen. Und natürlich, Trainer reden ungern öffentlich über Taktik. Also wenn sie gerade in einem aktuellen Job sind. Wenn sie jetzt irgendwie, im Ruhestand sind oder so, ist es was anderes. Aber wenn sie in einem aktuellen Job sind, reden sie ungern darüber. Also so übrigens spielt unsere Mannschaft momentan. Ist das so, wie wenn jetzt der Formel-1-Fahrer darüber redet? Im Übrigen, also es ist so, unser Energierückgewinnungssystem funktioniert übrigens wie folgt.
Ja. Also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es ist natürlich dann schon auch für die Trainer schwer, sich in einem Rahmen von 2-3 Minuten Interviews irgendwie zu erklären, was Taktik angeht.
Das
ist ja auch an der Stelle, glaube ich, dann auch zu komplex, um es dem Zuschauer da draußen so zu erklären, wie es nötig wäre. Und ich habe das ja schon einige Mal in der Vergangenheit angesprochen. Ich glaube, dass das generelle Verständnis für Taktik übrigens in Italien deutlich höher ist als in Deutschland. Weil die anders mit Fußball umgehen, weil die anders mit Fußball aufwachsen, weil es anders Thema ist. Die haben ja 3 Sport-Tageszeitungen, die jeden Tag erscheinen im Jahr. Wir haben den Kicker, der kommt 2-mal in der Woche. Und dann haben wir die Sportbild, die kommt immer mittwochs raus. Und natürlich gibt es dann noch Tageszeitungen. Aber so in die Tiefe gehen, wie das die La Gazzetta dello Sport oder der Corriere dello Sport machen, das ist im Kicker nie der Fall, das ist auch in der Sportbild nie der Fall, das ist eine andere Form von sozusagen Unterhaltung, die da geboten wird. Eine Frage finde ich hier sehr interessant und die wurde von ganz vielen Leuten gestellt, auch als private Nachricht habe ich die sehr, sehr oft bekommen. Und das ist ein Thema, das die Leute hier ja wirklich sehr, sehr interessiert.
Geht's um Adeyemi?
Nein, in dem Fall tatsächlich nicht. Es geht darum, worauf, auf welches System ist dieser Kader von Borussia Dortmund eigentlich ausgelegt? Kann man mit diesem Kader überhaupt in der Defensive eine Viererkette spielen?
Viererkette wird relativ schwer, weil du dann darüber nachdenken müsstest, wer zum Beispiel Linksverteidiger ist. Also ist es dann, Svensson ist eigentlich kein richtiger Linksverteidiger. Dann müsstest du Ben Sebaini wieder als Linksverteidiger spielen lassen. Der hat sich aber ein bisschen weg davon entwickelt. Also es ist in der Viererkette selbst ist es relativ schwer. Es würden dann so Konstrukte zustande kommen, die eventuell suboptimal sind. Weil was man wissen muss, Daniel Svensson spielt zum Beispiel in der Nationalmannschaft häufig im zentralen Mittelfeld. Und es ist natürlich klar, der ist ein Riesenläufer und ich meine, der legt mehr Kilometer zurück als eine Berliner U-Bahn, teilweise, also gegen die Bayern zum Beispiel, ne? Das immer noch, muss ich immer rausstellen, da hat er mehr Kilometer zurückgelegt als wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es dann am Ende so in den Statistiken aufgetaucht ist, aber der ist so viel gerannt, es war ja unfassbar. Aber Svensson zum Beispiel ist einer aus meiner Sicht, der hat schon die Qualitäten so linke Seite, aber dann nochmal in die Mitte rücken und das mache ich natürlich als Flügelläufer vielleicht einfacher. Als jetzt, wenn ich Linksverteidiger bin, mich dann doch mehr hinten anketten muss. Und ob Benze Baini wirklich noch ein guter Linksverteidiger ist, der dann die Vorstöße zum Beispiel unternimmt und er wirklich auch so hinterläuft, was man ja von dem Linksverteidiger offensiv dann sehen möchte, weiß ich nicht. Weil wann hat er das letzte Mal wirklich so gespielt? Jetzt in meiner Erinnerung liegt das schon eine Weile zurück. Deshalb ist Benze Baini jetzt eben auch Halbverteidiger mittlerweile in der Dreierabwehr. Ja, also natürlich, man könnte es sich zurechtschustern, dann irgendwie Jan Kaut als Rechtsverteidiger und vielleicht Benze Baini links oder eben Svensson ausprobieren, aber ich glaube, der Kader ist schon rein, gerade von den Außenspielern, mehr auf eine Formation mit Dreierabwehr bzw. Fünferkette defensiv ausgelegt und ich glaube, was auch viele so damit in Verbindung bringen, ist ja, Dortmund spielt eben aktuell selten mit richtigen Außenspielern, spiele ich mit einem mit einer Viererkette spiele ich dann meist ja in einem 4-3-3 oder 4-2-3-1, also mit richtigen offensiven Flügelstürmern, was man ja aktuell nicht so tut. Ich glaube, manchmal zielt die Frage auch darauf ab, weil ich habe online auch gelesen, dass viele sagen, warum spielt der BVB nicht mit richtigen Außenstürmern, wie viele andere?
Ja, erstmal kommt es ja auch auf die Qualität der Spieler an, die du zur Verfügung hast. Also ich weiß gar nicht, ob ich Jan Kaut in der Viererkette als Rechtsverteidiger sehen will. Ich glaube, da hätte ich schon große Bedenken.
Aber das wäre dann die Option. Also ansonsten hast du noch Süle oder Riason. Dann würde Süle Rechtsverteidiger spielen oder Anton. Wie gesagt, also das ist alles dann eher so B-Lösungen. Also man könnte es machen. Ja, es wäre jetzt nicht, es würde wahrscheinlich auch gegen Borussia Mönchengladbach oder so zum Sieg reichen momentan. Aber ist es dann wirklich was erbaulich ist? Und ist es das, was wirklich dann Kovac sehen möchte und was da wirklich langfristig Erfolg hat? Also, aktuell glaube ich eher nicht daran. Und deshalb, ja, der Kader ist schon eher auf das ausgelegt, was momentan so gespielt wird. Sprich eben mit eher Dreierabwehr, Fünferkette und auch gerade Daniel Svensson, der sich aus meiner Sicht noch mehr weiterentwickeln kann, weil der schlummert. Er ist ein guter Läufer, aber da schlummert auch so ein bisschen Guerrero mit drin rum. So einer, der auch gerne mal einrückt und dann ein bisschen mehr spielgestalterisch unterwegs sein kann in den nächsten Jahren. Weil also von Svensson halte ich sehr viel.
Ich auch. Aber halt in der Position, in der er aktuell spielt, als Linksverteidiger, denke ich auch, fehlt es ihm vielleicht sogar ein bisschen an Geschwindigkeit. Weil wenn du siehst, wie so ein Alphonso Davies natürlich abgeht als Linksverteidiger, der hinterläuft auch nochmal ganz anders. Hm. Aber du bist der Taktikexperte von uns beiden, deswegen will ich dir da nicht zu sehr reingrätschen. Nächste Frage, und zwar eine kleine Aufgabe für euch beide. Stellt eine Startaufstellung für eine Männerfußballmannschaft aus Profisportlern anderer Sportarten zusammen. Jede Sportart darf nur einmal vertreten sein. Liebe Grüße aus Hamburg.
Wie lange Zeit haben wir noch?
Ja, es muss jetzt schnell gehen. Nein, es muss jetzt schnell gehen. Also wir stellen einfach 11 zusammen. Ich denke, als jemand, der für Finesse steht und tolle Technik, als Spielmacher im Mittelfeld, Roger Federer.
Ja. Kann der Fußball spielen, das ist die Frage.
Ja, das weiß ich nicht, aber wir sollen ja eine Startelf aus anderen Sportarten
zusammen. Du bist doch im Handball drin. Wer wäre denn ein guter Handballtorhüter, der auch im Fußball spielen könnte?
Also du meinst im Tor selber?
Ja.
Ja, also da haben wir natürlich einen. Er muss natürlich ein bisschen, also ein Handballtorhüter dreckt einen kleineren Raum ab. Das ist schon
ja,
klar.
Ja, manche sind auch ein bisschen untersetzt. Sorry, aber die sind auf ihr Tor ausgelegt. Ne? Die brauchen ja ein bisschen Absprungkraft, weil du musst schon in die Ecke kommen.
Aber ich finde, David Späth, der Nationaltorhüter, der hat lange Arme. Ja, und der könnte viele Flanken abfangen, glaube ich. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Der deckt auf jeden Fall das große Tor auch ab und der ist ja auch relativ beweglich, obwohl er sehr groß ist. Also das ist gut, dass du natürlich direkt mit Handball kommst. David Späth wäre unser Torhüter. Roger Federer ist unser Spielmacher. Wir brauchen natürlich so eine Art Torjäger. Ja, einer, der die Dinger reinmacht, aus der Distanz auch. Ja, also der vielleicht mal ein paar Fernschüsse reinschweißt.
Denkst du an Rory McIlroy oder was?
Nein, so weit habe ich gar nicht gedacht. Aber Rory McIlroy wäre vielleicht einer für die präzisen Flanken. Ja?
Kann sein, ja. Also Flanke dann schlecht. McIlroy und dann im Mittelsturm, ich bin ja in der NFL sehr unterwegs, durch The Zone und so weiter und die NFL selber, vielleicht T. Higgins von den Cincinnati Bengals als Mittelstürmer. Ein sehr großgewachsener Wide Receiver, der immer die 1 gegen 1 gewinnt in der Luft meistens. Ne? Weil der natürlich mit den Händen und nicht mit dem Kopf, aber Am Ende, der ist groß gewachsen, sehr schlank, ne, so ein drahtiger Typ für Mittelsturm.
Ja, okay, wir brauchen aber irgendwie noch eine Art hängende Spitze. Daher wäre natürlich so ein quirliger Typ auch gar nicht schlecht. Einer, der sich so ein bisschen durchwühlt. Jetzt müssen wir natürlich rausgehen aus dieser Sportart. Also wir haben, mein Distanzschütze, glaube ich, der von hinten auch das Spiel ein bisschen macht, ist Steph Curry.
Da habe ich gedacht, dass du noch darauf aus möchtest. Ja? Ja, das ist auf der 6 wahrscheinlich dann.
Ja.
Und dann hätten wir für die Außenbahn, für die rechte Seite noch Connor McDavid aus der NHL, der schnellste Skater in der NHL.
Ja,
Wenn der auf dem Feld auch so schnell rennen kann, also wenn der so schnell, ungefähr so schnell, weil ich meine, der hat ja diese Abstoßkraft durch die Oberschenkel, das könnte sicherlich beim normalen Laufen auch ein Vorteil sein. Also, muss nur ein bisschen anders laufen als auf dem Eis, aber
ja, kann schon klappen. Genau. Sehr gut.
Dann brauchst du noch einen ausdauernden Typen. Du brauchst dann noch so ein Pogacar zum Beispiel für die 6, weißt du, so einen richtigen.
Oh, meine Güte, das ist aber, du bist ja in Topform und du hast
natürlich,
noch gefragt,
ja, weißt du, der macht neben Curry ist der Ballverteiler oder der Fernschütze und Pogacar läuft die Räume zu, weil der läuft einfach 120 Minuten ohne zu spitzen.
So, jetzt brauchen wir noch eine Viererkette.
Ah, das ist jetzt...
Genau, die Viererkette fehlt uns noch.
Wer ist denn der härteste Verteidiger in der HBL aus deiner Sicht momentan?
Im Handball haben wir aber schon zugegriffen.
Naja,
mit dem
Torhüter. Ja,
können wir nicht machen.
Nicht noch so ein, ja, gut, okay.
Wir bräuchten vielleicht ein, Basketball können wir auch nicht mehr. Wir müssen vielleicht mal so in Richtung Leichtathletik denken. Oder Timo Boll war ja Linkshänder, ja, also.
Ist ja auch Linksfuß, ist die Frage.
Ja, das ist mir egal. Aber er ist auf jeden Fall, er ist unser linker Außenverteidiger. Ja, auch ein bisschen kleiner und quirliger, glaube ich. Mit einem feinen Füßchen dann ausgestattet, Timo Boll. Ist unser Linksverteidiger. Das heißt, Tischtennis sind wir auch raus.
Also Linksverteidiger.
Wir könnten noch in die Leichtathletik.
Ja, müssen wir fast, oder? Wir müssen
Skifahren. Skifahren ist auch natürlich.
Aber wir hätten hier Noah Lyles. Ich weiß nicht, ob der rechts oder links Fuß ist, aber der 100 Meter Olympiasieger. Dass der vielleicht auf Rechtsverteidiger spielt.
Ja, okay. Ja, klar.
Ich meine, der hat das Tempo. Also er ist 100 Meter Olympiasieger. Also
Sonst spielt er halt Usain Bolt, ist mir ja egal.
Ja, aber Usain Bolt ist eben retired, das habe ich jetzt gerade.
Ja, okay. Ja gut, ich habe auch Roger Federer in die Mannschaft genommen, von daher. Aber hast natürlich recht.
Ja, stimmt,
Roger
Federer ist ja
irgendwas für die Innenverteidigung noch gehabt, weil wir brauchen einen, der Kommandos gibt. Ja, und einen Skifahrer, der sich gut artikulieren und ausdrücken kann, der zwar auch nicht mehr aktiv ist, aber der, glaube ich, gerne Kommandos gibt, ist Felix Neureuther. Der hat auch mit Bastian Schweinsteiger zusammen in der Jugend gespielt. Ja, also wenn der kein Fußball spielen kann, ja, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Innenverteidiger und dann sind wir gesettelt.
Na, dann nehmen wir, ich denke jetzt ganz an Rugby, wir nehmen Antoine Dupont zum Beispiel. Den Franzosen, kennst du den? So ultra harter Tackler.
Ja,
einer der besten Rugby-Spieler der Welt.
Ja.
Und der, ich meine, ja, also ich glaube, der wird immer eine rote Karte kassieren ab einem gewissen Punkt, weil ich glaube, der geht ein bisschen hart in die Tacklings rein, aber der ist natürlich brutal hart und der nimmt auch keine Rücksicht auf sich oder die Gegenspieler. Insofern.
Ja, okay. Also wir haben eine tolle erste Elf, finde ich. Ja. Ja, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Ich würde gerne die Kabinengespräche dann mit
Geschwindigkeit. Mithören. Ja, das wäre sehr interessant. Wer wäre denn dein Trainer? Das ist ja die entscheidende Frage. Wer wäre denn dein Trainer?
Bill Belichick ist es auf alle Fälle nicht mehr. Der hat jetzt abgegessen. Bräuchten so einen richtig Wahnsinnigen. So einen Popovich oder sowas. Oder wir bräuchten Sean McVay.
Richtig Wahnsinnigen.
So einen Sean McVay.
Ja.
Der wird wahrscheinlich das irgendwie, der war so fanatisch. Der Trainer der LA Rams, der war so fanatisch, weil das ist ja, der ist bekannt dafür, dass der seine Playcalls macht in der NFL, dass die immer so eine halbe Minute dauern. Wenn er immer 17 Anweisungen an seinen Quarterback durchgibt und der Quarterback dasteht und denkt, das ist jetzt, und dann irgendwann hört er gar nicht mehr zu und sagt, ja, wir spielen einfach den Ball lang.
Ja, das ist im Football oft eine gute Variante.
Ja, genau.
Wenn du natürlich einen absolut Verrückten willst, dann könnte José Mourinho natürlich auch der Trainer dieser Mannschaft sein.
Ja, aber hat gestern wieder verloren gegen Leverkusen. Naja.
Ja, es läuft nicht bei José. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen mit seiner Art und Weise, auch Fußball spielen zu lassen. Wir kommen zurück zum Fußball. Adeyemi liefert für mich keine Argumente, die eine Vertragsverlängerung nebst Gehaltserhöhung und der Mimimi-Ausstiegsklausel rechtfertigen. Wie seht ihr das? Und am Anfang der Saison war er in einer tollen Verfassung. Und da haben alle gesagt, ja, jetzt endlich. Und da habe ich gesagt, ja, okay, super. Er hat jetzt wieder seine Phase von 5 guten Spielen. Ich will den erstmal konstant eine gute Hinrunde spielen sehen und dann konstant eine gute Saison. Das sehe ich jetzt schon wieder nicht.
Nein, aber am Ende hat er trotzdem spezielle Elemente in seinem Spielerprofil, die ihn schon absetzen von vielen anderen. Ich meine, er ist natürlich so ein absoluter Speedster, quasi so ein Speed-Merchant, wie die Engländer gerne sagen. Ne? Das, also sprich einer, der eben über das Tempo sehr gut kommen kann. Aktuell auf der Halbposition, klar, hat manchmal gute Spieler dabei, so die hinter, die Läufe hinter die Linie, die funktionieren schon sehr gut zuweilen. Wenn er eben in diese Rolle reinkommt in dem Spiel, wenn natürlich wenig Platz da ist, ist auch nicht so einfach. Ich glaube, er würde sich selber ein bisschen gut tun, wenn er manchmal bei den Umschaltangriffen mal mehr draus macht, weil da ist ja eigentlich sein Tempo dann so wichtig. Aber viele Umschaltangriffe vom BVB versanden aktuell so ein Stück weit. Ne? Irgendwie, die gehen dann so 20 Meter und dann irgendwie kommen Fehlpass und dann ist es wieder vorbei. Aber ich würde jetzt, also wenn ich jetzt Sportdirektor wäre, ich würde auf alle Fälle Adeyemi halten. Weil, ehrlicherweise, selbst wenn er dann irgendwann nicht mehr ganz so überzeugend ist, du findest immer einen verrückten englischen Erstligisten, der für so einen schnellen Spieler 50 Millionen auspackt. Also das ist sowieso klar.
Das ist auch meine Argumentation. Also das ist der Grund, warum ich auf jeden Fall mit ihm verlängern würde.
Ich meine, wir nur ganz kurz, Jamie Gittens, ja. Ne? Jamie Gittens war defensiv eine Vollkatastrophe zuweilen und hat auch teilweise Bälle springen lassen und alles. Und trotzdem, du findest für solche Spieler auch immer einen Abnehmer, wenn du selber sagst, es ist nichts mehr für uns. Weil so ein Hochgeschwindigkeitsspieler, also nur so ne, Jamie Gittens, ich meine, das ist bei Chelsea okay, aber war jetzt auch in vielen Aspekten nicht unbedingt so überzeugend.
Eine Frage, die ganz oft kam, ist, kann man mit diesem Kader schöneren Fußball spielen? Weil der Fußball von Niko Kovac ist sehr pragmatisch, so möchte ich es mal formulieren. Kann man mit diesem Kader attraktiveren Fußball spielen? Was denkst du?
Klar, aber dann gehe ich auch mehr Risiko, dass ich mehr Tore kassiere, dass dann plötzlich irgendwie Waldemar Anton im offenen Feld irgendwie einen Konter verteidigen muss. Also ich meine, ich verstehe ja schon, dass manche sagen, es ist ein bisschen langweilig zuweilen oder irgendwie 96 Minuten gegen Köln wird angelaufen und man muss dreimal die Luft anhalten, weil El Mala vorne auftaucht und dann erzielen wir noch hinten raus das Tor oder gegen Augsburg. Die zweite Halbzeit war ein bisschen Fußball zum Abgewöhnen zuweilen vielleicht. Aber ich meine, Niko Kovac hat gesehen, der BVB lässt haufenweise Punkte liegen durch defensive Mängel. Ich versuche die Mannschaft zu stabilisieren und das ist aus meiner Sicht schon nachvollziehbar. Also, weil wär's für die Leute wirklich attraktiver, wenn der BVB wieder in diese Shootouts gerät und dann ständig irgendwie 4 Tore erzielen muss, um ein Spiel zu gewinnen, auch gerade im Westfalenstadion? Weil das war ja eine Zeit lang mal so. Also da gab es echt Spiele, ne? Da hast du vorne natürlich viel erzielen können, aber weißt du auch, hinten hat es immer wieder eingeschlagen. Also das wilde Gestikulieren von der Südtribüne habe ich schon auch noch vor Augen. Weißt du, wenn dann Kobel hinter sich greift und sagt, was ist das, Leute? Also ich meine, zumindest hat sich bei mir eingebrannt, diese krass vielen Spiele, wo der BVB auch zu Hause haufenweise Tore kassiert hat, weil man defensiv echt nicht gut stand. Und ja, deshalb
gegen Mannschaften wie Heidenheim, Bochum oder Paderborn. Ne?
Natürlich, deshalb war es ja immer so, da gab es 5-Konzert zur Halbzeitpause. Und ich meine, das war ja auch in Ordnung, dass vielleicht gepfiffen wurde, weil die Fans angefressen waren. Also es ist gar kein Vorwurf an die Fans, ne? Sondern das ist dann einfach nur so eine Szenerie im Westfalenstadion eine Zeit lang, die sich auch gerne wiederholt hat. Jedes zweite Wochenende gab es irgendwie einen mittelmäßigen Gegner, der dann plötzlich hat dann irgendein Spieler das Spiel seines Lebens gemacht und 2 Tore erzielt gegen Gregor Kobel. Und der BVB lag 1-2 zurück, 10 Minuten vor dem Ende und hat dann noch 3 Stürmer eingewechselt und versucht, vorne noch ein Tor zu erzielen. Also das ist auch nicht so erbaulich gewesen. Ich verstehe natürlich, dass der Fußball nicht so attraktiv ist. Da könnte noch ein bisschen attraktiver werden, nur auch da vielleicht ein bisschen Geduld haben. Vielleicht auch mit Bellingham, wenn der mehr reinwächst in diese Rolle, könnte es was werden. Ich glaube auch Bayern muss sich noch ein bisschen anpassen an seine neue Rolle, weil bei Hoffenheim hat er ganz anders gespielt. Aber da schlummert schon noch einiges an Potenzial und auch in Svensson wird noch besser.
Also du siehst schon noch Potenzial. Wann kippen denn die glücklichen Siege in Richtung unglückliche Niederlagen, wird hier gefragt. Weil das ist ja schon so ein bisschen das Gefühl, das mitschwingt. Oder sind das gar keine glücklichen Siege, nur weil man irgendwie 1-0 gewinnt?
Ja, wir können ja mal ganz kurz live schauen. Machen wir jetzt ganz, ganz kurz live. Ich schaue kurz auf FBref nach bei den Expected Goals. Ich bin gerade hier in der Bundesliga, ich rufe es auf. Und dann schauen wir mal ganz kurz nach. Der BVB hat jetzt aktuell erzielt 19 Tore. Mit 15 Tore, sorry, ich bin verrutscht, mit 13,9 Expected Goals und 6 Tore kassiert mit 8,8. Man ist bei plus 5,1 und bei einem Torverhältnis von plus 6. Also eigentlich liegt man total on course. Jetzt nicht so, dass man da eine krasse Diskrepanz hätte. Gladbach zum Beispiel hat momentan ein Torverhältnis von minus 8 und eine Expected Goals Differenz von minus 3. Also da sind 5 Tore Diskrepanz. Gladbach spielt schlecht, aber die haben auch bisschen Pech gehabt zuweilen. Ne? Und die Bayern zum Beispiel haben eine Tordifferenz von plus 29, aber eine Expected Goals Differenz von 19. Das ist eine 10 Tore Diskrepanz zwischen Expected Goals und real erzielten Toren zu Ungunsten der Bayern oder zugunsten der Bayern, je nachdem, wie man es betrachtet. Also der BVB hat jetzt nicht unbedingt so viele ultra glückliche Siege gehabt oder ultra glückliche Punktgewinne. Es ist, glaube ich, schon alles so in Ordnung. Es ist einfach nur so, dass es relativ knapp ist. Aber ich erinnere mich gern zurück, es gab eine Zeit, als der BVB natürlich, als es ein bisschen dunkel war, alles im Westfalenstadion auch und insgesamt. Und dann kam Jürgen Klopp und hat die Mannschaft umgebaut. Und man erinnert sich vielleicht an diese Zeit zurück, als der BVB Meister wurde. Was war damals so das wichtigste Element? Ja, natürlich, klar, irgendwie Götze war geil und irgendwie Nuri Sahin hatte seine größte Zeit. Aber für mich war immer essentiell, Hummels und Subotić haben aber alles wegverteidigt. Mal so 2-3 Jahre lang. Vielleicht ist das auch, das ist natürlich ein Erfolgselement. Und die Bayern momentan auch so stark, weil die Verteidigung alles irgendwie weggrätscht. Die haben dann vor ein bisschen Glück zuweilen, aber hinten wird eben sehr viel wegverteidigt. Und warum sollte das nicht ein Schlüssel zum Erfolg sein? Ist für mich eher ein Schlüssel zum Erfolg, als jedes Mal 3 Tore zu erzielen.
Gestern hat man gesehen, welche Art Spieler bei Borussia Dortmund fehlt. Rian Cherki, also so ein Zocker. Fehlt ja. Borussia Dortmund so ein Zocker?
Ja, und da denke ich gerne drüber nach, weil Cherki ist ja bei Manchester City auch häufig Stammspieler in der Liga. Jetzt hat er gestern mal nicht gespielt, weil die haben ja noch eben Foden und Reinders. Also die können natürlich ein bisschen durchrotieren. Das ist Manchester City, ist klar. Die haben auch das Kleingeld dafür. Und ich denke häufig darüber nach, wie unglücklich das war, dass der BVB wegen dem Präsidenten von Lyon und wegen diesem ganzen Gehabe Cherki nicht verpflichten konnte. Also der BVB wollte ja und hatte ja einen Preis und der war ja auch angebracht und Lyon hatte mega finanzielle Probleme und man hätte ihn vielleicht bekommen und ein halbes Jahr später war er dann nicht mehr bezahlbar, weil er dann nochmal durchgepusht hat und ein anderer Verein an ihm interessiert war. Aber mit ein bisschen Glück hätte man da so einen Megatransfer landen können.
Ja, mit ein bisschen Glück hat man aber nicht bekommen. Ja, das ist
aber
das
es Problem. War man nah dran. Also es war ja so, Cherki war ja, also was ich weiß, schon auch voll drauf aus, okay, ich gehe zu Borussia Dortmund, gehe zu den Bundesliga, spiele bei Borussia Dortmund. Bei Lyon gehen eventuell die Lichter aus. Wir dürfen nicht vergessen, die waren kurz vorm Abstieg in die zweite Liga. Ja. Das war schon übrigens in der Hinrunde der Vorsaison, war ja schon das Thema, dass die eventuell zwangsabsteigen.
Ja.
Also die Spieler denken dann auch, okay, also was mache ich jetzt? Ich gehe nicht in die zweite Liga, ich bin viel zu gut und vielleicht mache ich den Absprung schon im Winter. Lyon musste ja auch Spieler verkaufen. Das wusste ja auch der Owner. Und am Ende hat es nicht geklappt, aber bisschen schade gewesen.
Wäre schön gewesen, ja, wenn man diesen Spieler bekommen hätte. Ein heißes Thema in den vergangenen Jahren ist Julian Brandt hier in Dortmund. Gibt es aus deiner Sicht eine Chance, ihn einfach besser in dieses System einzubinden? Wir haben ja eben schon darüber diskutiert, dass es seine Position eigentlich nicht so wirklich gibt. Wir haben in den vergangenen Jahren häufig darüber gesprochen, hier in Dortmund, dass er eigentlich eine Art Freigeist ist, der sehr viele Freiheiten benötigt. Nicht, weil er nicht fleißig wäre, sondern weil das für seine Art Fußball wichtig ist. Und das liegt natürlich daran, weil sein Vertrag ausläuft. Würdest du den Vertrag mit Julian Brandt verlängern? Und ja, vielleicht dann aus welchen Gründen?
Also wenn man sich von Spielern trennt, wo jetzt die Verträge auslaufen, ist Julian Brandt eher noch einer, wo ich mehr darüber nachdenke, zu verlängern. Also jetzt bei Emre Can, Salih Özcan, Niklas Süle verstehe ich, weil der ein Riesengehalt kassiert, weil es einfach nicht gerechtfertigt ist an der Stelle. Mag ein netter Typ sein, aber es ist dann auch eine monetäre Entscheidung am Ende, weil der wird sicherlich nicht 50% Gehaltscut einfach so zustimmen, sondern wird sein Glück woanders versuchen. Aber bei Brandt würde ich trotzdem darüber nachdenken, mit ihm zu verlängern, vielleicht mit ein bisschen verringerten Bezüge, weil er eher Ergänzungsspieler momentan ist. Auf der Halbstürmerposition kann er schon funktionieren. Er hat ja auch Spiele schon gehabt, wo er von der Bank kam zuweilen und richtig gut gespielt hat, weil er hat das Spielverständnis, was zum Beispiel Adeyemi oder auch Bayer abgeht. Also er weiß ganz genau, wann lasse ich mich in Lücken fallen, wann gehe ich in den Zwischenraum, wann lasse ich mal prallen, wann bin ich plötzlich auf der Achterposition und mache einen Diagonalball. Wann bin ich selber der Abnehmer für einen Diagonalball? Gibt's ja auch. Hat er ja auch schon Tore erzielt in dieser Saison oder Tore vorbereitet. Ne? War dann selber auf der Außenbahn, nimmt den Ball an. Bei Julian Brandt ist einfach seit seiner Karriere das Problem, dass du quasi wahrscheinlich am Spieltag seine Temperatur messen musst und musst wissen, ob er in Form ist oder nicht. Das ist eben die große Unbekannte bei Julian Brandt. Weil wenn er in Form ist, ist auch ein Stammspieler. Und dann müsste er eigentlich auch viel mehr spielen. Weil du kannst ja auf dieser Halbposition, kannst du ja Adeyemi haben als sehr offensiver, als so ein Typ, der hinter die Linie geht und Brandt als einer, der sich ein bisschen fallen lässt. Gerade wenn du dann vielleicht auf der offensiven Sechs niemand hast, der das Spiel ankurbelt, brauchst du ja eigentlich jemanden wie Brandt. Aber das Problem ist, die Trainer wissen meistens am Spieltag oder in der Woche noch nicht ganz so genau, welchen Brandt sie erhalten.
Quasi eine Brandrede jetzt von dir, aber das Problem bei ihm ist, ja, ganz schlechter Wortwitz an der Stelle, das Problem bei ihm ist eben, dass er diese Konstanz nicht hat.
Hat er nicht,
und
wird er auch
wenn
nicht mehr bekommen.
Du, und das ist meine Meinung, auf einem hohen Level erfolgreich sein möchtest, und wir reden davon, dass Borussia Dortmund dann halt mindestens Zweiter wird in der Bundesliga, lassen wir mal die anderen Wettbewerber außen vor. Wenn du Zweiter werden möchtest in der Bundesliga, dann müssen deine Spieler konstant Leistung bringen. Und wir haben einige Spieler hier in Dortmund, Adeyemi, Brand, ein Matcher, weil er halt auch oft Verletzungen hatte jetzt, seit er bei Borussia Dortmund spielt. Emre Can und so weiter, die nicht konstant ihre Leistungen abrufen. Das ist das größte Problem, dass die in einzelnen Spielen zu überragenden Leistungen fähig sind. Das wissen wir, das sind sie halt auch häufiger und besser als Spieler von Mannschaften wie Hoffenheim, Mainz, Wolfsburg oder weiß der Geier. Aber nicht auf diesem Level, dass man sagt, das ist mein Führungsspieler. Und nach wie vor bleibe ich dabei, Julian Brandt in so eine Führungsrolle fast schon zu drängen, ihm das Trikot mit der Nummer 10 zu geben, das war aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Fehler, weil er dafür überhaupt nicht gemacht ist. Der muss einfach nur ein bisschen Fußball spielen und das war's. Ich glaube, alles andere überfordert ihn maximal.
Ist eben interessant, ne? Du hattest jetzt in dieser Generation mit Brandt noch einen Julian Draxler und André Schürrle, der mittlerweile seine Karriere beendet hat, aber es ist ja trotzdem so eine Generation an deutschen Spielern gewesen, so deutsche Zehner, auch noch ein paar andere, die so eine Kategorie waren. Und drunter waren Yunus Malli, im Übrigen wird es vielleicht wieder mal für die erste Mannschaft von Mainz auflaufen, der war jetzt ja nur in der Regionalligamannschaft unterwegs. Auch so, Amiri ist ein bisschen jünger, aber ne, du hattest so, es ist so irgendwie so eine Generation an Spielern. Draxler verdient mittlerweile irgendwie, weiß ich, wahrscheinlich 50 Millionen im Jahr, da jetzt im Nahen Osten spielt oder im Mittleren Osten. Aber insofern, aber von denen war keiner wirklich so der richtige Leader, der Typ, der sagt, ey, ich gehe durchs Feuer und weißt du, ich treibe meine Mannschaft zum Sieg. Auch ein Julian Draxler zum Beispiel, bei allem Talent, was er hatte. Und wir reden jetzt über einen Ex-Schalker hier im Dortmund-Podcast, aber das kann man ja trotzdem machen. Also, er hat ja Talent gehabt. Und André Schürrle hatte auch Talent. Auf eine andere Art, war jetzt kein Spielmacher, war mehr ein Außenspieler, so ein bisschen mehr wie Adeyemi vielleicht sogar. Aber keiner von denen hatte wirklich so dieses Element im Spiel, diese Fähigkeit, wirklich so vielleicht nochmal 10-15% rauszupushen, was eben andere dann doch schaffen. Das ist spannend. Man müsste mal hinterfragen, warum das ist. Ich sehe im Übrigen jetzt bei einer neuen Generation an deutschen Spielern schon wieder, an neuen deutschen Offensivspielern schon eher wieder so dieses. Also Nick Woltemade zum Beispiel mag jetzt nicht der beste Fußballer aller Zeiten sein, aber ein ganz guter Fußballer. Und der hat etwas in seinem Spiel, der kann auch manchmal einfach aus nichts, macht einfach mal ein Tor oder macht mal eine geile Aktion. Und es hat so eine komische, ihr könnt mich mal alle, ich mach das einfach jetzt mal.
Ja, der hat eine gewisse Form von Attitüde und er hat auch eine gewisse Form von Ausstrahlung.
Ja.
Und die fehlt mir zum Beispiel bei einem Spieler wie Julian Brandt komplett. Und das ist auch gar kein Vorwurf, das ist vielmehr eine Feststellung. Weil der ist halt so, wie er ist. Ist ja auch nicht schlimm. Also das muss ja nichts Negatives per se sein. Ne? Aber für das, was ich machen möchte mit meiner Mannschaft als Borussia Dortmund, eben konstant guten Fußball spielen, attraktiven Fußball, wenn es irgendwie geht, auch noch dazu, weiß ich nicht, ob er da der richtige Spieler für ist, ob nicht jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt ist zu sagen, wir trennen uns von ihm oder halt zu deutlich verringerten Bezügen zu verlängern und er sich dann auch in dieser Rolle wohlfühlen muss, dass er eben kein Stammspieler ist, sondern von der Bank kommt. Hier wird nochmal geschrieben, wenn wir auf die Spielweise nochmal zurückkommen, Fußball sollte Entertainment sein, unsere Spielweise ist zu 90% so spannend wie eine Tierdoku, nichts gegen Tierdokus, aber auf Dauer macht das doch absolut keinen Spaß mehr zu gucken. Wie soll sich das ändern? Dazu hast du ja eben schon ein bisschen was gesagt, dass das mit diesem Kader natürlich möglich ist, aber dann kassiert man deutlich mehr Tore. Und am Ende gab es ja diesen Spruch von Edin Terzic, wir spielen nicht sexy, aber erfolgreich. Das ist ja eigentlich nur eine Fortsetzung von dem, was Edin Terzic gemacht hat, nur auf einem etwas erfolgreicheren Level bislang. Weil dieser schwere Herbst, den Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren hatte, den haben sie aktuell tatsächlich nicht. Sie sind gegen die Großen überfordert, wie bei den Bayern und wie jetzt in Manchester. Mhm. Aber generell sind sie sonst sehr stabil.
Eben, viel stabiler als jetzt in der Vergangenheit. Und ich meine, am Ende Terzic war auch so ein sehr pragmatischer Trainer und Niko Kovac auch. Ich meine, er war nie so der Vorreiter in Sachen irgendwie Offensivtaktik zum Beispiel, war nicht bei Frankfurt, war nicht bei Bayern, war jetzt auch zuletzt nicht, sondern auch eher ein Pragmatiker, der denkt, Erfolge sind wichtig, Ergebnisse sind wichtig, ist wichtiger als alles andere. Man könnte natürlich offensiver spielen, man könnte mehr Risiko gehen, man könnte weniger Absicherung haben, man könnte mehr rausschieben, man könnte auch einen Halbverteidiger vorschieben auf die Sechs, damit man da noch mehr Präsenz hat und dann vielleicht da mehr Überzahl im Mittelfeld und so weiter. Aber natürlich könnte da eine gewisse Anfälligkeit zu sehen sein, die dann wiederum dazu führt, dass der BVB mehr Tore kassiert und am Ende vielleicht mehr Punkte liegen lässt als aktuell. Ich verstehe die Herangehensweise, es ist nicht so sexy. Man muss aber natürlich auch sagen, der BVB hat einen guten Kader, aber hat jetzt keinen Kader, von dem ich jetzt erwarte, dass die jetzt die wirklich die Sterne vom Himmel spielen, wie man gerne mal so im Sportreporter-Sprech dann sagt. Ne? Also das erwarte ich jetzt nicht, denn jetzt mal rein von den spektakulären Spielern, zum Beispiel RB Leipzig oder selbst Leverkusen, eventuell entwickelt sich ja auch gerade ein bisschen was. Die haben sogar spektakulärere Offensivspieler als der BVB. Der BVB hat eigentlich mit dem Mittelstürmer Guirassy haben die einen, der ein guter Ballhalter, einer, der wirklich ganz genau weiß, wie er sich fallen lassen muss. Klar, manchmal macht er auch eine komische Aktion, aber so generell ist sein Spiel sehr darauf ausgelegt, ich weiß, wie ich in gute Positionen gelange. In Maxi Bayer weiß ganz genau, was er kann, was er nicht kann. Maxi Bayer wird wahrscheinlich in seinem Leben keine drei Übersteiger machen. Aber da ist ganz genau, wenn ich ein bisschen Platz habe und zur Grundlinie sprinte, da habe ich schon Hoffenheim häufig gemacht, dann bin ich durch. So, ja. Und Adeyemi weiß auch, ne, ich weiß, was ich kann, was ich eben nicht kann. Ich bin kein Spielgestalter. Ich lasse mir jetzt nicht zurückfallen wie ein Brand und verteile dann plötzlich die Bälle. Also die wissen ganz genau, was sie können und sind da auch sehr pragmatisch aus meiner Sicht in dem, wie sie das Spiel auch angehen. Und am Ende, vielleicht mal salopp gesagt, der Jubel gerade zu Hause dann vor 80.000 ist ja nicht minder groß, wenn man auch ein lapidares 1-0-Tor erzielt. Ich glaube, der Jubel ist genauso groß.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da in der 96. gegen Köln den 1-0-Siegtreffer zu erzielen, das ist schon geil. Eben. Also das hast du auch in wenigen Stadien dann, dass das so explodiert, aufgrund der Menge an Leuten natürlich auch, die im Stadion sind. Aber vielleicht muss man da ein bisschen demütiger sein. Aktuell steht Borussia Dortmund in der Liga sehr gut da. Das ist alles wunderbar. Jetzt gibt es noch ein Auswärtsspiel vor den Länderspielen, was tricky ist in Hamburg. Aber das sollte man meiner Meinung nach schon gewinnen. Und dann startet man wieder in die letzte Phase des Jahres mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Das ist natürlich dann schon ein Schlüsselspiel. Da hat man die letzten beiden Jahre jeweils zu Hause gegen den VfB verloren. Also das ist dann schon relativ wichtig. Eine letzte Frage der Hörer möchte ich noch mit reinnehmen, Konstantin. Mhm. Direkt nach Abpfiff gegen City konnten viele Spieler von uns schon wieder grinsen und lachen. Das hat man nicht zum ersten Mal nach einer deutlichen Niederlage gesehen. Ich finde, das ist keine Mentalität, mit der man Titel gewinnt. Bei Bayern zum Beispiel würdest du sowas nie sehen nach einer Niederlage. Stimmt ihr mir dazu oder bin ich zu kritisch? Was ist eure Meinung? Und dazu kommt ja auch, die Mannschaft ist nach dem Spiel gegen Augsburg nicht noch in die Kurve, also zu den Fans gegangen, weil sie zurückfliegen mussten. Aber dann finde ich schon interessant, vielleicht sollte man mal einfach ein bisschen schneller duschen. Ja, dann kann man noch mal 2-3 Minuten zu den Fans gehen. Also daran wäre das jetzt nicht gescheitert. Es gibt ein Nachtflugverbot in Bayern. Das heißt, die mussten bis zu einer gewissen Uhrzeit raus. Okay, verstehe ich. Aber wie siehst du dieses Thema, dass man da irgendwie lachend über den Platz läuft? Also ich wäre nach einer Niederlage unfassbar angepisst.
Ja, genau, die Augsburg-Sache, fand ich auch ein bisschen komisch, aber würde ich jetzt nicht ganz so hoch anhängen. Wenn es jetzt nach jedem Auswärtsspiel so wäre, dass die einfach in die Kabine gehen, nicht nochmal zu den Fans, dann wäre es ein Problem. Ich glaube, ja, wer weiß, wo da auch irgendwie der Druck war intern oder so, das egal. Ich glaube, für die Auswärtsfans ist immer cool, wenn die Mannschaft nochmal kommt. Gerade wenn man dann von Dortmund nach Augsburg fährt, ist ja auch nicht der nächste Weg. Und dann noch an einem Freitag, ne? Also muss man ja auch irgendwie, absolut. Man musste dann um 12 los spätestens wahrscheinlich und dann auch mit Feierabendverkehr bzw. Wochenendverkehr, wenn du im Auto fährst, ist ja auch, kenne ich aus eigener Erfahrung, relativ schwierig. Ja, dass die ja so lachen, also ich habe so aufgefasst, die waren erleichtert, dass sie nicht abgeschossen wurden. Dass am Ende relativ knifflig ausgegangen ist, dass sie ein paar Torchancen hatten, dass sie ein Tor erzielt haben, dass es kein 2-7 war oder 1-5, wie jetzt hier Frankfurt, Leverkusen, wobei es war ein 1-4 am Ende. Aber dass man irgendwie sich halbwegs gut noch verkauft hat, gerade nach der Halbzeitpause, nachdem es 0-3 stand, nachdem wahrscheinlich schon einige gedacht haben, oh Gott, jetzt das wird die Schmach der Saison.
Boah, Entschuldigung, habe ich da gerade gehört, halbwegs gut verkauft. Also ich finde, die haben den Hintern versohlt bekommen.
Ja, aber ich sag mal, wahrscheinlich die Wahrnehmung auf dem Feld war eine andere dann am Ende.
Die waren immer im Feld dann tatsächlich.
Ja, gut, aber klar, wenn du auf dem Feld stehst und 0-3 zurückliegst, Zeitpause und denkst, also das wird heute die Schmach der Saison und am Ende gehst du mit 1-4 vom Feld, kannst du fast erleichtert sein.
Okay, interessante also, Sichtweise.
Das ist wie ein Boxer, der am Ende nicht K.O. gegangen ist und nur nach Punkten verloren hat, nachdem er 12 Runden dominiert wurde.
Wir haben jetzt schon wieder 1,5 Stunden aufgenommen. Ne? Also ja, aber du hast auch viel zu erzählen gehabt, Konstantin. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen meine letzte Frage noch. Wo bist du an den kommenden Tagen zu sehen oder zu hören?
Genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung und auch gerne, die Leute können mir natürlich auch folgen auf den Einschlägen, ne, Kanälen unserer Plattform, also auf YouTube zum Beispiel, auf meinem Kanal, youtube.com/Konstantin Eckner oder eben auf Instagram und Twitter und TikTok. Und ansonsten, ja, ich bin morgen, also am Freitag, bin ich bei RTL, wir haben ja das Bundesliga-Magazin, da kümmere ich mich um die Vertonung, Kommentierung von Bremen gegen Wolfsburg, vielleicht das Simones letztes Spiel. Dann am Samstag bin ich bei Sport 1 und zwar 9 Stunden auf Sendung. Wir bringen das Finale der Langstreckenweltmeisterschaft im Motorsport, also der FIA WEC. Okay. Letztes Rennen wahrscheinlich von Mick Schumacher in der Serie. Ferrari kämpft um den Titel gegen Porsche und Cadillac. Das wird auch spannend. Da melden wir uns dann ab 11.30 Uhr aus dem großen Studio von Sport 1 mit ein bisschen Vorlauf und so weiter. Und dann am Sonntag können mich die Leute hören, wenn sie BBC World Service hören, dann ab 16 Uhr haben wir wieder Eurostars, eine wöchentliche Sendung, wo wir über den Fußball in Europa sprechen. Diesmal über Bayern unter anderem, über ihre Siegesserie. Und am Abend dann noch NFL Game Pass, The Zone, da ab 19 Uhr dann in der NFL. Da
meine Güte, ist ja kaum zu glauben. Welcome to the BBC, ja? Auf Englisch dann auch?
Oh, das ist alles auf Englisch, ja. Ich bin einer der 4 quasi internationalen Experten der BBC, was so diese Fußballsendungen betrifft. Und genau, diesmal geht es wahrscheinlich um die Bayern und wir diskutieren gerade noch, welche Themen wir auch noch haben. Und wer gerne noch ein bisschen NFL interessiert ist, am Sonntagabend, ich glaube 18.30 Uhr, mal reinschauen online, wird ein Interview mit mir ausgestrahlt. Deutschlandfunk Kultur, da geht es eben um den Football-Hype in Deutschland. Da rede ich auch ein bisschen über meine eigene Karriere, aber auch eben über Football-Hype allgemein im Rahmen des Berlin-Games jetzt im Olympiastadion, was ja Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr stattfindet. Also gerne da auch, vielleicht wer Deutschlandfunkhörer ist, ist ja auch einer meiner Sender, gerne da reinhören, Deutschlandfunkkultur.
Ja, interessant. Ich war auch schon mit einigen Beiträgen on air beim Deutschlandfunk, aber natürlich dann sehr konkret im Sportbereich am Wochenende bei den Sendungen, die sie dann immer sonntags und samstags und sonntagsabends haben. Sehr, sehr nette Kollegen übrigens auch, die da mit unterwegs sind. Nochmal vielen, vielen Dank. Viel los bei dir. Ich mache an diesem Wochenende tatsächlich nur zweimal Handball. Ja, ich kommentiere am Samstagabend GWD Minden gegen die MT Melsung. Da fahre ich dann nach Ostwestfalen und gucke mir da mal an, was da so läuft. Und am Sonntag kommentiere ich die Handballerin von Borussia Dortmund, die gestern ins Final Four des DHB-Pokals eingezogen sind. Ja,
das habe ich gesehen. Du hast das gepostet,
Champions
oder?
Ja, ich war in der Halle, habe mir das Spiel natürlich angesehen. Ist ja nur 10 Minuten mit dem Auto von mir entfernt. Und am Sonntag sind die unterwegs in der Champions League bei Gloria Bistrița in Rumänien. Und das wird schon ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselspiel. Also wer deinen abonniert hat, der kann da gerne reinschauen. Nochmal, vielen, vielen Dank an dich, Konstantin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und folgt den Kanälen der Schwarz-Gelben Runde natürlich auch sehr, sehr gerne. Da bekommt ihr alle Infos. schwarzgelberunde.de, bei YouTube, bei Instagram und so weiter. Habt eine gute Zeit und übrigens nächste Woche wieder ein absoluter Topcast. So viel kann ich euch versprechen. Bis dann. Ciao.